Dieser Podcast wird euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und UFM. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de.
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Johannes Sassenroth.
Ja, und mit einer Besonderheit, weil wir haben einen Gast, der uns mehr oder weniger die ganze Sendung über begleiten wird. Und das ist Erik. Grüß dich.
Mahlzeit. Hallöchen.
Erik, eine Frage muss ich dir gleich zuallererst stellen. Wüsstest du gerne ganz genau, wann es vorbei ist, wann du stirbst, den Tag genau, quasi dein Ablaufdatum?
Nee, wäre langweilig.
Langweilig?
Würdest du es denn gerne wissen?
Nee, mir würde es Angst machen.
Was?
Ja, also wenn ich
Warum?
Wüsste...
Du könntest dich darauf vorbereiten, du hättest noch genug Zeit dann. Oder wenn es übermorgen wäre, wüsstest du, du musst jetzt noch alles schön durchziehen.
Ja, aber wenn ich wüsste, das wäre übermorgen, dann kann ich da die restlichen zwei Tage, die ich habe, die würde ich nicht mehr genießen können. Da würde ich nur denken, oh mein Gott, es ist bald vorbei.
Okay.
Wird mich so unter Druck setzen. Und wir sind in einer unterschiedlichen Situation. Das muss man dazu sagen.
Ich sterbe übermorgen.
Du wirst nicht übermorgen sterben, das hoffe ich nicht. Aber darf ich sagen, du wirst früher sterben als fast alle, die gerade zuhören?
Bestimmt. Also werden wahrscheinlich auch ein paar zuhören, die ein ähnliches Schicksal haben. Aber jeder kann morgen vom LKW beim Fahrradfahren erwischt werden. Also
klar.
Immer relativ zu sagen, dass... Viele länger leben, aber...
Aber hauen wir mal die Schicksalsschläge außen vor und gehen davon aus, dass man irgendwann, wie es im Buche steht, mit paar 90 einschläft. Das wirst du leider nicht erleben, weil ich hole gerade alle anderen mit ins Boot. Erik hat einen Gehirntumor. Und dieser Gehirntumor ist quasi ja dein Endgegner, ne?
Ja, zumindest erstmal wert ein Etappensieg. Ja, er ist eigentlich unheilbar.
Mhm.
Man versucht ihn dann so gut es geht halt auf Dauer irgendwie einzudämmen, dass es sich nicht weiter verbreitet. Aber ein Glioblastom, wie es genannt wird, ist halt schon so eins der fiesesten Geräte, was man als Hirntumor kriegen kann. Aber ich lebe. Also nicht so viel Angst davor haben.
Macht es das einfacher oder schwerer, dass du nicht genau weißt, wie lange es noch dauert?
Ich mache mir da eigentlich gar nicht so einen Kopf drüber, weil wenn es passiert, passiert es eh.
Okay.
Deswegen, das ist ja das Problem, was ich auch schon so oft gesagt habe, dass viele Leute immer in der Zukunft leben und sagen, oh, ich möchte das noch machen. Aber wenn es dann halt irgendwann mal früher zu Ende sein sollte, dann beißen sie sich in den Arsch, weil hätte Fahrradkette.
Ja, dieser berühmte Satz mit...
So blöd, wie es...
Am Ende, in der letzten Sekunde, wo ich lebe, will ich doch nichts mehr bereuen. Müssen, ja. Ihr merkt es, es geht um Erik und seine Geschichte. Trotzdem fände ich es ganz wichtig, dass ihr mitredet. Ist immer eine Talkshow. Willkommen zur Late Line. Ich denke, ihr werdet auch nochmal auf andere Fragen kommen als ich. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Gedanken zu Eriks Geschichte, zu dem Thema Umgang mit dem Tod. Und vielleicht kommt ihr gar nicht klar damit, wie Erik damit umgeht. Oder ihr findet es gut oder. Oder ihr habt Freunde und Verwandte, die das Ähnliches durchlebt haben, dann ruf doch bitte an, weil ich finde, das Thema Tod, für mich ist es immer so ein persönliches Anliegen, weil ich sag's gleich, neben Zahnarzt ist Sterben und Tod die einzig große Angst, die ich habe im Leben. Und es fällt mir privat gar nicht so einfach, darüber zu reden, in so einem Umfeld wie hier, weißt du, Radiostudio, Beruf, Interview, da weiß ich, da ist es so ein Stück weit weg von mir. Da kann ich mich damit beschäftigen, ohne Angst zu bekommen. Vielleicht nutze ich deshalb die Chance und rede sehr gerne in der Late Line darüber. 0800 80 5 mal die 5, das ist die Telefonnummer. Anrufen oder mitsprechen online auf Facebook, da heißen wir Late Line. Auf Twitter @LateLineRadio oder LateLine.de. Und ich bin gleich wieder bei dir, Erik. Aber weißt du, als Moderator muss man immer mal kurz mal so ein bisschen moderieren.
Lass laufen.
Und ich fände es auch noch ganz wichtig, dass ihr diese Sendung nicht als eine Sendung anseht, die einen nur runterziehen könnte, weil es um den Tod geht. Ich weiß zum Beispiel, meine Freundin hat mir gleich gesagt, die hört sonst oft immer so die erste halbe Stunde, gesagt, ich kann heute nicht zuhören. Ich werde nicht zuhören. Ich will nichts darüber auch wissen. Erzähl mir morgen nichts.
Die werden wir eines Besseren belehren.
Ich hoffe doch. Ne? Ich meine, ich kann auch sowas akzeptieren, dass Leute sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Muss man akzeptieren. Ich finde es nur nicht gut. Ich glaube aber, dass eine verdammt gute Gelegenheit ist für jeden, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen, ohne gleich nur Angst zu bekommen, weil ihr merkt, Erik ist ein Lustiger. Und Erik hat auch ein ganz gutes Motto für seinen Gehirntumor, ne?
Ja, take tumor with humor. Endlich mal richtig ausgesprochen.
Ja, hast du auch lang geübt. Ich hatte auch mal einen Gehirntumor.
Oh.
Ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass das operiert wurde. Also ich war noch ein kleiner Pimpf. Und ich habe danach immer gesagt, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Was
hatte ich auch mal auf dem T-Shirt zu stehen.
Echt?
Ja, Hirnhumor oder Hirntumor. So in einem Wort irgendwie. Aber ja, hallo Ibims, der mit Hirntumor von Gesundheit her hat sich dann irgendwie durchgesetzt.
Hallo. Aber viele, die eine ähnliche Geschichte haben, die gehen es so entweder sehr deprimiert an oder offensiv lustig wie du. Warum ist Humor so wichtig?
Ich denke mal, viele sind einfach schon bei der Diagnose so niedergeschlagen, dass sie sagen, oh Kacke, jetzt ist alles vorbei. Was soll ich jetzt machen? Dann ist das, glaube ich, schon so der erste Schritt, dass man sagt, oh, okay, jetzt ist erstmal das Leben vorbei, so wie es eigentlich war. Aber man kann ja aus dem Leben, was dann kommt, auch wieder was Gutes ziehen. Deswegen würde ich einfach nicht gleich alles aufgeben und erstmal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, dass man sich sagt, gut, da ist jetzt was, muss halt bekämpft werden, so gut es geht.
Mhm.
Und bis dahin kann man die Zeit noch genießen und dann gucken wir weiter. Und Humor ist, glaube ich, so ein gutes Mittel, um mit anderen Leuten damit umzugehen, weil ich habe es in meinem Freundeskreis, Umfeld gemerkt, wenn man ein bisschen lockerer damit umgeht, können die Leute auch mit einem reden und sind nicht so, wie du jetzt wahrscheinlich auch vorhin schon gemeint hattest, so ein bisschen ängstlich im Umgang und wollen nicht so auf einen zukommen oder nachfragen, wie es einem geht, weil es könnte ja schlecht gehen oder irgendwie.
Mhm.
Wenn man da halt ja, mit Humor auf die Leute zugeht, ist es, glaube ich, schon mal so ein Türöffner.
Siehst du, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das etwas ist, wo viele nicht mit umgehen können, dass man über so eine Sache Witze macht,
ja,
wenn man selbst betroffen
auch,
ist.
Da muss man auch die Grenzen so ein bisschen wahren. Am Anfang habe ich es ein bisschen übertrieben mit dem geilen Humor, da haben dann auch alle gedacht, bist du behindert? Ja, bin ich, aber da muss man dann auch abchecken, mit wem man es machen kann oder wie weit man gehen kann, aber so eine kleine Portion Humor hat noch keinem geschadet.
Dann lass uns kurz die medizinischen Details klären. Im Dezember 2016 hast du die Diagnose bekommen. Soweit ich das verstanden habe, gab es auch erst eine Hoffnung auf Therapie. Kannst du kurz in so ein paar Sätzen, ohne jetzt sehr ins Detail zu gehen, weil die meisten werden Medizinlaien sein, kannst du kurz die Story von deinem Tumor erzählen?
Die Story von meinem Tumor ist auch wieder ein geiler Buchtitel.
Ja.
26.12.2016 war Erstdiagnose. Da ging es los beim Brunchen mit einem epileptischen Anfall ins Krankenhaus und dann wurde festgestellt, ups, da ist eine Raumforderung. Das heißt, du hast irgendwas im Kopf und beim Hirn kann man sich ja vorstellen, man hat so eine Scheitellinie, so eine Mittellinie.
Mhm.
Die war halt um ein paar Millimeter verschoben, weil da irgendwas gewachsen ist, was das Hirn halt zur Seite drückt. Und dann ging es weiter mit, wir müssen das mal überprüfen, suchen sich ein Krankenhaus aus, die das machen sollen. Rein ins MRT mit Kontrastmitteln und da haben sie halt festgestellt, oh, da ist Krebs im Kopf. Und dann wird man halt erstmal nochmal weiter untersucht, was es ist. Dann wurde eine Biopsie gemacht, also sozusagen eine Gewebeprobeentnahme.
Hast du auch so eine Delle davon?
Nö, das war während der ersten OP bei mir.
Ah, okay.
Weil sie gesagt haben, die müssen halt generell erstmal was machen und im Zuge dessen haben sie halt gleich eine Probe rausgenommen und haben dann festgestellt, ups, Glioblastom Stufe 4 eingeordnet. Und ja, dann gab es noch eine zweite OP, wo dann nochmal versucht wurde, alles rauszulöffeln, was irgendwie geht. Weil im Hirn muss man ja ein bisschen aufpassen, in welche Areale man da rangeht und da war es ein bisschen kritisch, aber ich glaube, 95% konnten entfernt werden.
War der Tumor denn, endlich hat mir meine Tumorerkrankung auch mal was fürs Radio gebracht, weil ich kann eine Fachfrage nachstellen.
Okay.
War der fest oder so ein bisschen Also konnte man ihn einfach rausnehmen oder musste man ihn richtig rausschaben und damit auch gutes Material mit rausnehmen?
Der musste rausgeschnitten werden. Der war aus hirneigenem Gewebe gewachsen.
Mhm.
Und da muss man dann halt, ja, ich denke mal, ich war jetzt nicht live dabei, ich habe gepennt. Aber ich glaube, da musste halt so weitestgehend ans gesunde Material rangegangen werden, wie es nur möglich war. Und dann haben sie halt alles, was an Tumorgewebe da gestrahlt hat, unter dem Kontrastmittel versucht rauszuschneiden. Ja. Ein bisschen was ist halt noch übrig geblieben, weil es zu nah an irgendwelchen Arealen war, aber den Großteil konnte man sauber entfernen. Aber muss halt alles rausgeschnitten werden.
Weil der Vorteil ist, wenn man mit 9, oder damals war ich 8 und wurde 9, ein Gehirntumor hat, dann kriegt man das sehr einfach erklärt von den Ärzten. Und die haben mir damals gesagt, der Vorteil bei mir war, ich hatte einen gutartigen, der war fest, der war wie so ein, wie so ein Golfball. Das heißt, man musste die Schädeldecke aufmachen, bisschen Gehirn zur Seite schieben und dann konnte man den einfach rausnehmen, während man bei anderen Tumoren einfach nicht so eine feste Masse hat, die man rausnehmen kann. Und der Arzt hat mir damals das so beschrieben, das sei wie, wenn in der Eisdiele jemand da reingeht und dann kann man halt nicht so genau alles rausnehmen und also in der Eisdiele mit dem, mit dem Löffel reingeht.
Mit dem Schaber.
Ja, mit dem Schaber. Um alles rauszuschaben, muss man automatisch, weil man es nicht so genau machen kann, gut, das ist 30 Jahre her, die Technik wird sich auch verändert haben, hoffentlich, musste man damals zumindest auch ein bisschen was von dem Guten, sage ich mal, von dem Hirn mitnehmen, was dazu geführt hat, dass die Leute halt die waren, wo halt man danach eindeutig gesehen hat, die wurden operiert, wenn du verstehst, was ich meine. Also weil es irgendwie einen Ticken gab oder eine krampfartige Bewegung. Das ist aber jetzt nicht so bei dir der Fall. Man hat ihn nur nicht komplett rausbekommen, richtig?
Naja, ich habe eine Delle im Kopf, mir fehlt ein Stück Hirn und ich habe eine Narbe über den halben Kopf.
Also
sehen könnte man schon.
Aber im Sinne von, man würde es dir in deinem Verhalten nicht anmerken, dass man sagt, da stimmt doch irgendwas nicht.
Richtig, nee, gut, im Gegenteil. Also viele haben ja auch ein Problem damit, die glauben mir das nicht. Aber wenn man dann zum Beispiel die Narbe zeigt, dann geht's eigentlich wieder. Aber ich hatte halt in dem Sinne Glück, weil bei mir konnten sie es ganz gut abgrenzen von, sag ich mal, motorischen Arealen oder Sprachzentrum oder was es da alles gibt. Und ja, da war es relativ glücklich. Also es gibt auch welche, die, weiß ich, operiert werden müssen und dann ist es zu nah am Hirnstamm oder ähnliches. Da wird es dann halt schon kritisch. Da kann man dann zu so einer Wesenverhaltensänderung kommen.
Okay. Du wurdest operiert. Man hat das größtenteils rausbekommen. Und jetzt?
Na, jetzt kämpfe ich dagegen an. Das heißt, es wächst immer weiter. Also es infiltriert das Hirn. Aber man kann halt mit zum Beispiel Chemobestrahlung, also mit der Bestrahlung am Anfang erstmal noch die Reste versuchen zu vernichten. Punktuell. Und dann gibt es noch eine Chemo danach, dann habe ich danach mir noch Cannabis verschreiben lassen, weil ich halt Studien gelesen habe und mich darüber ein bisschen schlau gemacht habe und gesagt habe, erstens verstärkt es die Chemo und zweitens hilft es gegen die Nebenwirkungen der Chemo und drittens hat es vielleicht sogar noch einen Zusatznutzen als Krebszerstörer, aber das ist alles halt noch in der Forschung. Und ansonsten, ja, leben und den Moment genießen.
Aber um es nochmal festzuhalten, der Tumor ist weiterhin in irgendeiner Form noch in deinem Kopf und wird nicht weggehen, sondern es geht darum, den am Wachsen zu hindern, weil wenn er wächst...
Genau, dann kann er sich wieder formen. Ich habe das immer in letzter Zeit relativ easy mit einem Kraken verglichen.
Mhm.
Der hat ja so lauter kleine Ärmchen und du kannst zwar den ganzen Kraken rausnehmen, aber irgendwo kann noch ein Ärmchen im Hirn rum verstreut liegen und aus dem Ärmchen kann halt wieder ein Mini-Krake wachsen zum Beispiel.
Und was macht diese Mini-Krake mit dir? Was sagen die Ärzte? Also wir haben am Anfang rumgeflaxt mit übermorgen, das wird es nicht sein, aber also gibt's da einen zeitlichen Horizont, der dir gesagt wurde, den du noch...
Nee, ich habe damals im Krankenhaus Studien gelesen aus Amerika, da hieß es, oder ich glaube auch aus Deutschland, da hieß es dann 6 bis 15 Monate ist so das Overall Survival, also die durchschnittliche Lebenserwartung, die habe ich jetzt schon gesprengt und ansonsten kann es halt passieren, dass irgendeiner von diesen kleinen Krakenärmchen an der falschen Stelle wächst und Zellen lahmlegt, die, weiß ich, für die Atmung zuständig sind oder fürs Sehen oder fürs Sprechen oder fürs Bewegen irgendwie irgendwelche Fähigkeiten von dir halt lahmlegt. Und dann kann es doch mal ganz schnell gehen, aber mein Gott, bis dahin feuerfrei.
Dann nimm uns doch mal zurück in dem Moment, wo dir gesagt wurde, okay, Erik, wir haben dich operiert. Wir haben das größtenteils raus, aber da ist immer noch was drin und irgendwann wird das Ding sein, was dich hinten packt. Und das ist unumgänglich, unumstößlich.
Ja, hatte ich mit meinen beiden Elternteilen, da saßen wir beim Arzt und er meinte, es ist halt schon nicht schön, aber seien Sie froh oder seien Sie sich bewusst, er könnte halt jederzeit bei anderen Sachen sterben, von heute auf morgen. Und so haben sie noch Zeit miteinander. Und ich habe mir gesagt, da ist was, das muss weg. Müssen wir halt gucken, wie wir das am besten hinkriegen.
Das war dein erster Gedanke?
Ja, also ja, ich werde auch oft immer gefragt, das war nicht dein erster Gedanke und kannst du mir nicht erzählen? Und du musst doch da irgendwie ein bisschen Depri gewesen sein oder so. Nö, ich habe es eigentlich ganz, weiß nicht, sag mal rational oder realistisch betrachtet und habe gesagt, da ist was, das muss weg, Punkt.
Aber es geht nicht mehr weg.
Ja, dann muss man es halt, da wusste ich ja noch nicht, dass es generell nicht mehr weggeht, sondern...
Genau, ich meine, dem Moment, wo dir klar wurde, wo dir gesagt wurde, es wird nicht mehr weggehen und das ist der Endgegner.
Ja, dann Leben genießen, soweit es geht und gucken, was man dagegen machen kann, um es aufzuhalten.
Okay. Ich will jetzt
klingt
nicht
auch wieder so heroisch irgendwie.
Ja, eben, deshalb will ich jetzt nicht so rumbohren und die schlechten Gefühle auskramen, aber es fällt einem natürlich schwer, das zu glauben, dass man da nicht in der Sekunde...
Ja, es klingt jetzt blöd, von einem Typen gesagt zu bekommen, der einen Hirntumor hat, aber ist halt Kopfsache.
Ist ein bisschen lustig. Ja, aber Kopfsache, der Kopf ist nie so stark wie das Herz, behaupte ich.
Ja, ne? Aber ich bin so ein Emotionsklumpen, also... Bei mir ist, glaube ich, der Kopf stärker. Also ich kann ganz gut abschalten. Wenn irgendwas schlecht läuft, gut läuft, kann ich mich zwar freuen, aber ich kann auch den anderen die Freude verderben, indem ich mich nicht freue.
Aber abschalten heißt ja auch, dass da irgendwo was da ist, was du abschaltest. Also sowas
jetzt
wie...
jetzt kommt der Hobbypsychologe.
Ne, ja, eben. Also jetzt kommt der...
Ja.
Der Mensch, der... Ich sag dir eins, ja. Wenn ich gesagt bekomme... Johannes, das war's. Im Sinne von, du wirst nicht mit 93 sterben, sondern an irgendetwas, was in deinem Körper ist und das wird nicht mehr weggehen. Und irgendwann wird es dich erwischen. Und zwar, wir reden über Monate, nicht über Jahre. Also auch 30 Monate, da würde ich sagen, wir reden über Monate.
Ja.
Das würde mich in der ersten Sekunde, keine Ahnung, wie ich per se danach damit umgehen könnte, aber in der ersten Sekunde, in den ersten Minuten, auch am ersten Tag, es würde mich einfach umhauen.
Ja, dann zeigst du dem Teil einen Stinkefinger und sagst dir, den Rest genieße ich noch.
Aber dieses Umhauen hattest du ansatzweise oder gar nicht? Das wollte ich wissen.
Leider nein, leider gar nicht. Nee, hatte ich wirklich nicht. Also ich hatte irgendwann mal im Krankenhaus so drüber nachgedacht, was kann man jetzt eigentlich noch so machen? Wie kann man den Freunden oder der Familie gegenübertreten? Weil viele wussten es bis dahin dann so kurzfristig noch gar nicht.
Mhm.
Und ja, als ich mich da, es war ja halt kurz vor Silvester, als ich mich dann nicht mehr gemeldet hatte bei irgendwelchen Leuten, weil ich halt im Krankenhaus lag, dann irgendwie alle auf mich eingeströmt sind und was ist los und hast du nicht gesehen, habe ich dann irgendwann gesagt, ich starte den Blog, damit jeder Bescheid weiß, sich so ein bisschen informieren kann. Und ich glaube, dadurch, dass ich das alles so ein bisschen mit Humor sehe, hat es auch vielen geholfen, jetzt da nicht zu tragisch oder irgendwie ranzugehen. Weiß ich nicht. Kann ich nie ausdrücken.
Ein etwas anderes Coming-out quasi.
Richtig. Ach so, übrigens, schöne Grüße an Marco, der hat mir gerade geschrieben, er sitzt in einem Pullover von mir in der Friedrichstraße und die Leute gucken ihn blöd an.
Weil auf dem Pullover dein Spruch steht.
Ja, Rummelschubser. Okay. Ja, danke.
Ja, der Blog heißt, muss ich nachlesen, rummelschubser.com, ne? Richtig?
Ja, .com, .de, gibt
also
beides.
De wird man immer umgeleitet. Da kann man nochmal detaillierter nachlesen und auch in Zukunft mit weiterlesen, wie es in deinem Leben aussieht. Take Tumor with Humor. Das ist das heutige Thema. Wir reden über Erik und seine Geschichte, der einen Gehirntumor hat und sich deswegen mit einem ganz anderen Background mit dem Thema Tod oder mit dem Thema Leben auseinandersetzt, als wir. Gerne mitreden, auch wenn Erik natürlich mit seiner Geschichte und seinen Gedanken diese Sendung dominieren wird. 0800 80.
Ich halte mich zurück.
5 mal die 5. Nein, das war überhaupt nicht negativ gemeint, das ist ja klar. Also ich sag dir eins, mein Redakteur meinte, hier, wir können mit Erik reden, die und die Geschichte. Hättest du Bock drauf? Und ich so, ja, klar, sofort. Aber da brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir irgendwie ein Thema um dich drumherum stricken, wo Leute danach anrufen. Weil mir war klar, wenn du deine Geschichte erzählst, da hört ja keiner zu und sagt, stimmt, genauso geht's mir auch. Ne? Ich ruf mal an.
Da wusste Na, ich freue mich drauf, wenn jemand anruft und sagt, ja, so geht's mir auch.
Ja.
Dann habe ich mein Ziel erreicht.
Aber wir können mit anderen Leuten reden, die eine Meinung zu deinem Verhalten haben und zu deiner Geschichte. Aber
oder so.
Ich weiß nicht, ich muss ja auch eine zwei Stunden Talksendung führen. Und ich wusste, danach wird keiner mehr anrufen. Deshalb war es mir ganz wichtig, dass wir länger miteinander reden können. Also ist es schon ganz gut, dass du die Sendung dominierst. Und wir andere immer wieder dazu nehmen können, wenn es für dich okay ist.
Sehr gerne.
Dann machen wir das jetzt mit Helly, 22 aus Kiel. Schönen guten Abend.
Hallo.
Helly, möchtest du gleich mit Erik reden oder?
Ja, kann man bestimmt machen. Also ich wollte eigentlich auch hauptsächlich so sagen, dass ich halt, also das kann ich ihm ja tatsächlich auch persönlich sagen, dass ich seine Einstellung so total richtig finde, was den Tod angeht. Also wirklich total korrekt so, und es ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so ein Riesenzufall, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, keine Ahnung, eine YouTuberin bin oder so, aber ich habe tatsächlich letztens ein Video über dieses Thema gemacht mit dem Tod und da kam auch das Thema Krebs drin vor, weil ich meine Mutter an Krebs verloren habe tatsächlich. Bei ihr war das auch eigentlich genauso eine Sache, dass man ihr gesagt, also man musste bei ihr einfach sagen, dass sie es definitiv nicht überlebt, weil der Krebs sich so krass bei ihr gesträubt hat, von Leber bis hin in die Knochen, bis hin in die Lunge und irgendwann mal Bauchspeicheldrüse, wo dann gesagt wurde, hier, das ist jetzt vorbei. Und vom Herausfinden, dass sie es hat, bis hin zum Tod waren es gerade mal 2,5 Monate. Also ich hatte nicht viel Zeit, mich von ihr zu verabschieden. Und ich finde die Einstellung an sich halt einfach richtig, dass man einfach dem Tod nicht gönnt, dass man Angst vor ihm hat. Man sollte es ihm einfach nicht gönnen. Man sollte das Leben trotzdem genießen, so wie es ist. Auch mit dem Hintergedanken, dass da irgendwas ist, das es zerstören könnte. Und ich habe auch so eine Einstellung entwickelt. Ich habe mir sogar auch mal Gedanken darüber gemacht, sollte ich Krebs bekommen, wie reagiere ich dann? Weil ich werde es wahrscheinlich definitiv bekommen, weil ich im Risikobereich stehe, aber wie würde ich dann darauf reagieren? Und ich habe eigentlich auch so ziemlich so eine Einstellung wie Erik, dass ich davor keine Angst habe und dass ich mich dem stellen würde, auf jeden Fall. Es auch mit Humor zu nehmen, weil wie bereits gesagt, es dem Tod einfach nicht gönnen, dass man Angst vor dem hat einfach. Das ist, ja,
aber halt. Aber Humor kann ja nicht die einzige Antwort sein, ne? Genauso wie wir im Leben nicht nur lustig sein können oder auch nur traurig, sind wir ja nie, sondern immer eine Mischung aus beiden. Kann Humor in der Sekunde, wo die Mama im Sterben liegt, ja nicht das Einzige sein? Also, oder?
Ja, man sollte es schon mit Würde irgendwie betrachten. Also deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, man muss auch beim Humor aufpassen, wie weit man geht. Aber es gibt immer so einen Rahmen, wie weit man sich bewegen kann. Und klar, wenn jemand schon im Sterben liegt, macht man jetzt nicht noch Witze drüber. Dann geht es eigentlich nur noch darum, sich würdevoll zu verabschieden und dem irgendwie eine entspannte letzte Reise irgendwie zu beschaffen. Aber bis dahin, bis an einen gewissen Punkt, kann man das, glaube ich, noch ganz gut mit Humor machen.
Also ich gebe es auch total zu, ich habe auch wirklich Rotz und Wasser geheult, als es tatsächlich...
Ja, Entschuldigung, wir reden über deine Mutter, natürlich, ne?
Ja, das gehört auch dazu.
Also das war wirklich, also es war für mich auch ein Schock. Zuerst konnte ich zuerst gar nicht weinen, weil ich meine, wie reagiert man denn da? Ich bin 17 Jahre alt und meine Mutter liegt auf einmal im Sterben, wo es dann heißt, sie wird nicht lange haben. Es war nicht mal klar, wie lange sie es hat. Sie war einfach nach 2,5 Monaten, war sie auf einmal nicht mehr da. Hat selbst noch Scherze gerissen, nicht über ihre Krankheit, aber allgemein hat sie noch Scherze gerissen, perverse Witze gemacht, die ich gar nicht von ihr kannte. sowas halt, also wie, ja, also sie war auch nicht alt. Wie alt war sie denn? Ich überlege gerade, 56 war sie, als sie es alles bekommen hat, so auf einmal. Und ich bekomme immer noch so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wir das alle gehört haben, wo ich so gehört habe, ja, deine Mutter wird so und so lange nicht mehr haben. Und da war ich natürlich traurig, klar, auf jeden Fall. Ich habe das dann halt nur so für mich mitgenommen, dass es kann auf der Welt immer irgendwas passieren. Völlig, völlig gleich. Also du kannst auf ein Konzert gehen und eine Bombe kann hochgehen oder du kannst einfach mit deinem Hund Gassi gehen und auf einmal ersticht dich irgendwie.
Natürlich kann man, also ich meine, ja, man kann immer nach rechts gucken und sehen, wie schlechter und schlimmer aussehen könnte. Aber genauso wie man nach rechts gucken kann, kann man auch nach links gucken und sehen, wie es super gut läuft, ne? Also.
Ja, ja.
Ja, deswegen. Aber das ist ja immer so eine Ansichtssache. Wenn du dich in einer Mittelposition befindest, hast du natürlich immer die Chance, nach links und rechts zu gucken. Aber genauso kannst du dir auch, wenn du, sag ich mal, in der mittleren Position bist, sagen, geil, hier, wo ich gerade bin, ist es schön.
Mhm.
Und das genieße ich jetzt. Dann brauchst du auch nicht nach links gucken. Und auch nicht nach rechts gucken.
Das sage ich ja. Also ich meine, man kann immer nach rechts gucken. Ne? Du könntest ja auch sagen, ich könnte vor mich hin vegetieren und mich kaum bewegen.
Ja klar, ich habe Leute kennengelernt, die hat es schlimmer getroffen. Ja.
Aber ich sage immer, das ist irgendwie kein Argument, weil genauso kannst du auch nach links gucken und kannst sagen, fuck, da sitzt einer im Radio, der mir irgendwie erzählt, alle anderen wären 93 und ich nicht. Das kann ja, einen ja dann genauso runterziehen.
Eigentlich finde ich dich jetzt doch schon ganz schön unsympathisch, stimmt.
Dann haben wir immer eine halbe Stunde ganz gut gefüllt, finde ich, mit einem guten Gespräch. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also dieses Vergleichen mit anderen kann ja nicht das Argument sein, finde ich, um sich irgendwie noch gut zu fühlen, weil genauso kann dieses Argument ins Negative umkippen. Das wollte ich damit sagen.
Ach so. Ja, aber ich glaube, man sollte gar nicht anfangen, sich zu vergleichen.
Ja, das sage ich ja.
Ja,
nee,
genau.
soll man natürlich auch nicht. Ne? Also und man soll natürlich das Beste aus der Situation halt einfach machen.
Richtig.
Irgendwie. Und was halt Krebs allgemein angeht, bin ich halt so, also es gibt ja auch des Öfteren so die Diskussion darüber, ob man an der Krankheit an sich stirbt man wahrscheinlich sowieso, wenn sie so heftig ist wie bei Erik, dann ist es klar, dass man vielleicht dran stirbt. Aber ob man an der Krankheit stirbt oder an der Chemotherapie, solche Diskussionen gibt es momentan auch sehr viele. Und ich zum Beispiel
Moment, was für eine Diskussion, man stirbt doch nicht an der Chemotherapie, oder? Also ich hatte nie eine Chemotherapie bekommen und Chemotherapie ist auch pures Gift, was in den Körper gepumpt wird. Aber und man ist vielleicht anfälliger für andere Krankheiten, aber ohne die Chemotherapie würde man ja an diesem Krebs sterben, der gerade den Körper belastet.
Ja, das ist halt wieder, finde ich zum Beispiel, ist auch wieder so ein interessantes Thema, weil es halt tatsächlich auch Studien dazu gibt, dass Chemotherapie auch, dass Leute an der Chemotherapie sterben, gerade wegen diesem ganzen Gift und weil es halt sehr anstrengend ist. Es gibt auch Leute tatsächlich, die haben es gar nicht erst angetreten und haben es trotzdem überlebt. Also
gut, deswegen jeder Mensch ist individuell und das ist bei Krankheiten so, genauso wie bei Gesundheitsverläufen. Du kannst dich mit Cannabis heilen wie die Amis da, du kannst dich mit irgendwelchen Pilzen heilen, du kannst, indem du einfach nur rumsitzt, heilen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Was bei manchen Krankheiten eben nicht weiterhilft.
Genau.
Zum Beispiel,
ja, auch dann von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich, dann ist es vom Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Mhm.
Kann man eigentlich, glaube ich, gar nicht so über einen Kamm kehren.
Erik, du sagst was Wichtiges, jeder Mensch ist anders und jede Situation ist anders. Und nachdem wir, also Helly hat es gerade gemacht, ich könnte so viele Kommentare auch vorlesen, im Netz, wo alle sagen, wie toll, wie du damit umgehst und so weiter, die ich gerade während der Sendung hier bekommen habe. Aber man kann sich das natürlich so sehr vornehmen, wie man möchte, die Sache lustig anzugehen. Ich glaube, das kann aber nicht jeder, ne, am Ende des Tages. Und man weiß es wahrscheinlich selbst nicht, Helly, so viel dazu, ob man es dann wirklich kann oder nicht.
Ja, das kommt eh dann erst, wenn man soweit an dem Punkt ist, dass man dann selber sich testen muss und guckt, ist das jetzt das Richtige für mich oder nicht?
Das weiß man, glaube ich, nicht vorher, was das mit einem macht.
Genau.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass Menschen an sich können ziemlich viel mit sich selbst, wie soll man das beschreiben, wenn sie in so einer Situation sind, wie stark Menschen eigentlich sein können tatsächlich. Ich weiß, da ist jeder unterschiedlich, aber ich kann mir das jedes Mal immer wieder gut vorstellen und bei mir zum Beispiel auch. So, das wäre ich in so einer Situation.
Natürlich wünschen wir dir auch erstmal, dass du gar nicht in die Situation reinkommst.
Ja, genau.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Das wünsche ich dir auch nicht.
Nee. Das, ja.
Aber das Ding ist auch, viele wissen gar nicht mehr, die kleinen Dinge zu schätzen. Das ist, glaube ich, das, was auch vielen so irgendwie das schwierig macht, sich in so einer Situation dann irgendwie noch positiv zu verhalten, weil alle nur noch irgendwie das große Ganze sehen. Und als ich die Diagnose bekommen habe und aus dem Krankenhaus rauskam, war das wie ein Kindergeburtstag, dass ich endlich mal wieder in meine Wohnung kann, dann spazieren gehen und Vögel hören oder den Wind spüren. Einfach nur so eine, das klingt jetzt so übelst nach einem kitschigen Film, aber die kleinen Dinge mal genießen. Wann hast du dich das letzte Mal einfach raus in die Sonne gesetzt und hast nichts gemacht?
Man nimmt sich halt extrem viel Zeit für sich, ne? Endlich mal.
Genau.
Das ist auch das, was Menschen heutzutage, also erst dieses Wertschätzen von kleinen Dingen und dann auch noch die Zeit. Das haben Menschen heutzutage leider auch nicht mehr.
Richtig, alles ist hektisch und alles muss irgendwie auf Erfolg getrimmt werden. Und
ja, genau. Richtig. Ja.
Helly, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, kein Problem.
Und ich hoffe, dass du ganz viel von deiner Mutter geerbt hast, nur eben nicht genau das, über das wir gerade gesprochen haben.
Das hoffe ich auch nicht, aber ich wollte halt auf jeden Fall was zu dem Thema noch sagen. So.
Absolut. Und mir ist es ein persönliches Anliegen, wo ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte selbst einen Hirntumor, ich lag selbst auf einer Kinderkrebsstation, ich habe selbst erlebt, wie andere Kinder Chemo bekommen haben, wie es denen dreckig ging. Aber eins ist mir wichtig, das Chemo tötet, das kommt für mich tatsächlich aus so einer Ecke, man kann von der Schulmedizin halten, was man will, man kann von alternativer Medizin halten, was man will, es wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte einen Königsweg geben, vielleicht auch nicht, aber sein Kind oder irgendwie jemanden nicht mit Chemo zu behandeln, aus Angst heraus, dass die Chemo schlecht ist, ich glaube, das ist eine gefährliche Entscheidung, weil diese Chemo kann eine andere Krankheit, die viel stärker und schlimmer ist, einfach abwenden.
Ja, natürlich.
Zum hohen Preis, ja, aber kann sie. Das wollte ich nur gesagt haben.
Ja, da wollte ich auch nur, was das angeht, ist sowieso jeder sich selbst überlassen, eigentlich.
Ja, aber sich selbst überlassen klingt auch wieder nach so einem Freifahrtschein, was Leuten, die da eh schon ein bisschen am Zweifeln sind, das noch leichter macht, Nein zu sagen.
Genau.
Ich habe es jetzt auch schon bei vielen mitbekommen, also ich bin auch im Internet aktiv, hier bei Facebook und weiß ich nicht was, in welche Gruppen, wo dann auch immer von Chemo sogar abgeraten wird, bei schwerwiegenden Erkrankungen, das dann auch immer kritisch zu betrachten, irgendwie ein bisschen.
Ja, also so gesehen ist alles im Leben tatsächlich kritisch leider zu betrachten. Also
aber das klingt da schon, ja. Also natürlich, Medizin hat Nebenfolgen, ja, aber trotzdem muss man sie deshalb nicht nur kritisch und als falsch hinstellen und man muss auch mal das Positive sehen, was es bringt. Also ich meine, du trinkst auch Alkohol, weil es Spaß macht und es durchaus kritisch zu sehen mit dem, was es mit dir macht.
Ja, natürlich.
Und warum dann Medizin so kritisch sehen, die dir helfen kann? Für einen Preis, ja, aber sie kann dir helfen.
Natürlich. Aber das ist halt, das mit dem Alkohol, ob ich Alkohol trinke oder nicht, ist ja auch wieder so eine Sache von, dass man entweder weiß, ob da was passiert oder halt nicht. Das kann ich ja zum Beispiel noch kontrollieren. Chemo ist für mich ja wieder etwas viel Extremeres.
Okay, ich merke, ich kann ihn nicht überzeugen, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben für alle anderen, die so nebenbei gehört haben, um es in meinen Augen richtig zu stellen. Helly, trotzdem vielen Dank für den Anruf.
Ja, kein Problem.
Und alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Tschüss.
Alles Gute. Tschö.
So, wie gesagt, es gab total viele Kommentare hier. Zum Beispiel gab auch jemand, die gerade angerufen hat, die nicht ihren Namen sagen möchte und auch nicht in die Sendung möchte. Aber sie sagt, sie ist selbst Krebspatientin und findet deine Einstellung toll, findet, dass du anderen Mut damit machst. Also Lob, aber auch Kritik. Hier, Willi zum Beispiel schreibt, was hat er geschrieben? Sowas finde ich grenzwertig. Mit Krankheiten und dem Tod sollte man anders umgehen, statt es in einer Sendung zu vermarkten, nur um Zuhörer zu bekommen. Armes Lädlein, hast du wirklich sowas nötig?
Um was? Um Kohle ranzubekommen?
Nee, nur um Zuhörer zu bekommen. Also er kritisiert nicht dich, sondern mich und diese Sendung, dass wir dich quasi in die Sendung geholt haben und aus dir salopp formuliert Radiounterhaltung machen.
Ja. Weil ihr euch da überlegt habt, verstehe ich auch nicht. Also.
Aber kennst du sowas? Ich meine, du gehst ja offensiv mit dem Thema nach vorne, auch medial. Also es gibt eine Internet-Doku über dich vom Y-Kollektiv. Du bist jetzt nicht zum ersten Mal im Radio. Auf deinem Blog habe ich irgendwas von Arte gelesen, wo es was über dich gibt. oder?
Ja, ich glaube morgen.
Morgen?
Um 19:40 oder so.
Also ja. Auf Deutsch gesagt, du hast sehr oft Kontakt mit unterschiedlichsten Medienvertretern. Wie findest du sowas, dass andere Leute darin quasi Effekttascherei sehen?
Habe ich ganz am Anfang schon mitbekommen, weil halt viele nicht so damit umgehen können, wie ich damit umgegangen bin. Also die fanden es halt alle merkwürdig und gedacht, ja, da baut sich jemand eine Fassade auf und wenn der Tod kommt, dann wird er nicht mehr lachen oder es ging dann halt schon so in den grenzwertigen Bereich über. Und da muss man halt erstens mit umgehen lernen, weil ich mache das ja nicht, weil ich jetzt zu Hause sitze und mich freue und sage, hey, ich habe was geschafft, was Kinder geschafft hat, weil es ist jetzt kein Hexenwerk.
Ja.
Und zweitens finde ich es eigentlich ganz cool, dass man die Plattform kriegt und einfach mal anderen Leuten sagen kann, hey, es geht auch anders. Weil bis ich die Diagnose bekommen habe, habe ich schon mal gar nichts von Hirntumor gewusst und habe immer gedacht, Krebs ist halt, ja gut, Krebs, liegst im Bett, kriegst deine Chemo, brichst ein bisschen vor dich hin und irgendwann geht's zu Ende. Das war so mein Eindruck von Krebs. Brustkrebs, da muss halt irgendwie die Brust abgenommen werden und dann zerbrechen die Frauen an dem Schaden, den sie davon tragen. War alles irgendwie immer so negativ gespickt und ich habe mir dann irgendwann als Ziel gesetzt, ey, es geht auch anders.
Okay, du, you are on a mission. Ein bisschen auch.
Ja.
Ist diese Mission auch so ein bisschen was einen antreibt, hochhält?
Na, ist ein positiver Nebeneffekt, ja. Weil, also sonst wäre ich, glaube ich, nicht ins Radio gekommen.
Yeah. Und dann nur übers Telefon, das ist ja irgendwie die langweilige Variante, ins Radio zu kommen, ne? Aber okay. Also wer neben der Sendung noch mehr über Erik erfahren möchte und die Geschichte, wir haben es gerade erwähnt, es gibt mehrfach die Möglichkeit. Es gibt den Blog rummelschubser.com. Es gibt eine sehr sehenswerte Dokumentation von den Kollegen vom Y-Kollektiv, gehört ja auch zu Funk, gibt es auf YouTube. Ich weiß nicht, wie die heißt, um sie zu finden, aber wenn man Y-Kollektiv sucht auf YouTube, dann bist du da relativ neu mit dabei. Dann sieht man auch mal, wie Erik aussieht und morgen einfach rund um die Uhr Arte gucken, dann kriegt man schon mit. Take Tumor with Humor, die Geschichte von Erik und seinem Gehirntumor, das ist das Thema heute in der Late Line. Wenn ihr Fragen an Erik habt, wenn ihr Gedanken zum Thema habt, anrufen 0800 80 55. Und die liebe AK, meine liebe Redakteurin, kam auf die grandiose Idee, dass wir die Doku im Blog auf lateline.de verlinken. Mensch, als ob wir im Jahr 2018 wären.
Ich werde verrückt.
Dauert noch ein bisschen, aber geht in ein paar Minuten mal, sag ich jetzt einfach mal, ein paar Minuten, oder AK? Daumen nach oben, in ein paar Minuten auf der Seite werdet ihr es finden. Als nächstes habe ich, oh Gott, wie spricht man das aus? Heißt das Mael?
Ja,
egal. Hallo?
Hallo?
Hallo, Mael, ist das richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Okay.
Hallo.
Mael, 20 aus Ostfriesland, hat angerufen und Mael hat, glaube ich, auch eine Frage an dich, Erik.
Ja, und zwar, ich bin auch schon mit dem Thema Krebs konfrontiert gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie deine Familie nach deinem Tod damit umgeht oder weiterlebt oder wie ihr Leben dann ohne dich weiter aussehen wird. Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder bist du noch im Kopf gar nicht so weit, dass du dir darüber schon irgendwie Gedanken gemacht hast?
Also erstmal hallo und danke, dass du anrufst.
Kein Problem.
und zweitens, ja, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, da ging es um Vorbereitungen wie Patientenverfügung und Vollmachten ausfüllen und alles. Das habe ich alles schon selber vorbereitet, weil ich gesagt habe, wenn es zum Worst Case kommen sollte, müssen die Eltern nicht noch drunter leiden und sich um den ganzen Bürokram kümmern. Und im selben Atemzug ging es dann auch darum, wie willst du eigentlich mal beerdigt werden? Und da macht man sich dann halt doch schon einen Kopf, wie das am reibungslosesten ablaufen könnte. Und in dem Sinne sind, dadurch, dass ich da so offen mit umgehe, glaube ich, sind alle darauf vorbereitet, wenn es soweit kommen sollte, dass es wenigstens noch eine schöne Zeit war.
Auf jeden Fall, ich finde deine Einstellung, wie du damit umgehst, auf jeden Fall sehr wichtig und auch ziemlich gut, weil man muss sich das Leben nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Und ein Tumor zu nehmen ist meistens am einfachsten. Und natürlich gibt es dann Leute, die dann sagen, ja, finde ich nicht gut, ist ein ernstes Thema. Aber ich meine, man macht ja auch Witze über Sex oder andere Dinge. Und das ist ja nichts anderes als das. Also von daher.
Du machst Witze über Sex?
Ihr nicht?
Also ich kann da nicht drüber lachen.
Nein, alles gut, aber machst du Anspielungen und Scherze. Wir waren alle mal jung.
Aber vielen Dank für die Frage, Mael. Und die Antwort hat etwas gezeigt, was in meinen Augen echt symptomatisch bei Erik ist. Erik, du hast wieder nur über organisatorische Sachen gesprochen, ne? Und die Frage habe ich ja total emotional verstanden, als Mael gefragt hat, wie wird deine Familie damit weiterleben, wenn du nicht mehr mal da bist? Und du sprichst sowas wie Patientenverfügung an. Wichtiger Punkt, ja. Aber ich hätte sofort drüber gesprochen, wie, ja, ich mache mir schon, also wäre ich an deiner Stelle, wäre meine erste Antwort eher gewesen, ich mache mir schon auch Sorgen um meine Mutter, wie sie damit umgeht, wenn ich mal nicht mehr da bin oder so. Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, so wichtig dieser Humor ist und so sehr der auch gelobt wird, und um Gottes Willen, ich bin nicht in der Position, irgendwie mir ein Urteil über dich zu bilden, und über die Einstellung mache ich auch nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Humor auch so deine Waffe ist, um ganz schön viel wegzuräumen. Das habe ich am Anfang schon mal gefragt. Ich frage es jetzt noch einmal und dann lasse ich dich damit auch in Ruhe. Vielleicht liege ich auch komplett falsch.
Meine Waffe, um was wegzuräumen? Um schlechte
Emotionen, die, ja, Ängste, negative Gefühle.
Ja, das habe ich ja eigentlich vorhin schon so ein bisschen beantwortet, dass ich halt so ein emotionaler Klumpen bin. Also das glaubt mir auch immer keiner, aber bin da, glaube ich, relativ, es klingt auch immer blöd, wenn man sagt, abgehärtet, aber ich kann Emotionen eigentlich ganz gut kanalisieren. Und wenn ich da nur gute Emotionen brauche zurzeit, dann ist das so.
Okay.
Also ich sitze jetzt auch nicht zu Hause und denke mir, oh mein Gott, es könnte bald zu Ende sein, und oder ja, kann man irgendwie schlecht beschreiben. Weil viele können es, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt da selten irgendwie mal Depri oder kaum Depri oder gar nicht Depri. Irgendwann muss doch mal der Punkt kommen, an dem es dir schlecht geht. Der kommt vielleicht noch, aber bisher gab es da noch keinen, außer als mein Nutella im Krankenhaus alle war. Da hatte ich mal so einen schlechten Moment, aber ansonsten.
Okay, dann glaube ich dir das einfach. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist ja auch nicht, dir irgendwie ein schlechtes Gefühl reinzureden. Es ist tatsächlich schwer nachvollziehbar für mich, weil ich anders gestrickt bin, offensichtlich. Dann lass mich kurz verstehen. Du wirst sterben. Bald. Und ja. Ich fühle mich dreckig dabei, das zu sagen, weil ich jetzt überspitze. Aber du wirst bald sterben.
Ja. Oder ich werde 150, wenn die Therapie weiter gut verläuft.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist, klär mich auf, du bist mehr drin im Thema.
Die Wahrscheinlichkeit ist auch nur so ein in Glaskugeln gucken. Das ist, glaube ich, so der Punkt, den viele, oder der viele so ums Verzweifeln bringt. Das verhaspel ich mich schon selbst so.
Egal, ich auch.
Wenn du so in Glaskugeln guckst und immer denkst, ah, was könnte sein, wie könnte es sein, und leb doch einfach. Ich habe im Krankenhaus gelegen und da hieß es vor der ersten OP noch, was könnte denn passieren, wie kommst du da wieder raus und was könnte sein, was ist wenn? Und ich habe gesagt, ich habe eine OP und wenn ich da rauskomme, können wir weiter gucken, aber ich brauche mir doch nicht vorher schon verrückt machen. Und das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, dass man sich jetzt schon ja irgendwie Gedanken drüber macht, was könnte sein, wenn ich jetzt doch in 2 Monaten sterbe, was könnte sein, wenn ich in 1,5 Jahren sterbe.
Nee, das meine ich gar nicht, was könnte sein, wenn ich sterbe, sondern einfach die Idee im Kopf, dass das irgendwie schneller endlich sein könnte und sein wird als bei anderen.
Ja, dann
das würde in mir eine Reaktion auslösen. Außer ja, geil, ich mache trotzdem mein Ding. Das finde ich ja gut, dass du es sagst, aber ich...
Was löst es denn in dir aus?
In mir?
Ja.
Also mein Wissen über dich, oder wenn man mir das sagen würde, was man dir gesagt hat?
Wenn man dir das sagen würde, was man mir gesagt hat. betroffenes Schweigen.
Ich überlege kurz. Ich glaube, es würde mir den Boden unter den Füßen wegreißen. In der ersten Sekunde. Ich glaube, ich würde in ein tiefes Loch fallen.
Okay.
In ein Loch. Ich fürchte, ich würde mich auch unfassbar abschotten gegenüber den Menschen, die mir wichtig sind. Weil ich selbst nicht wüsste, wie ich damit klarkomme.
Aber dann bist du ja ganz schön egoistisch.
Das Recht würde ich mir rausnehmen, wenn mir sagt, dass ich nicht mehr lang leben kann. Dann bekommt die Zeit, die ich noch habe, damit. Nein, also natürlich wäre das jetzt nicht die
Musterlösung, ja.
Ja, die Musterlösung und auch für mich auch nicht die endgültige Lösung, wie ich damit umgehe. Aber in der ersten Sekunde, Sternchen, diese Sekunde könnte ganz schön lang dauern. Und ich weiß auch, wenn ich mich dann irgendwann mal gefangen hätte, um zu sagen, ich gehe damit in irgendeiner Form hoffentlich cool um, hätte ich noch genügend Momente, und ich übertreibe nicht, genügend Momente voller purer, unabwendbarer Angst.
Ja gut, Angst ist halt auch wieder so ein Thema. Das ist Kopfsache. Es klingt halt immer so leicht dahergesagt, aber es ist alles irgendwie, ich hatte Höhenangst und habe gesagt, ich werde irgendwann nochmal Fallschirm springen. Einfach nur, weil ich meinen Kopf überlisten möchte.
Ja, also das ist das Einzige, was mir, also vielleicht liegt es daran, dass ich vorher einfach schon, seit ich mich erinnern kann, einfach Angst vorm Tod habe. Panische Angst teilweise. Und wenn das so nahe kommen würde, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich würde aber eher durchdrehen.
Vielleicht sollten wir mal einen Saft trinken gehen.
Ja, gerne. und das, was ich Anfang der Sendung gesagt habe, meine ich ernst. Ich habe manchmal Probleme, darüber privat zu reden, weil das dann auf einmal so nahe kommt, dass ich irgendwann sagen muss, okay, wir müssen jetzt aufhören zu reden, weil ich kann darüber nicht reden, sonst werde ich gleich hyperventilieren und durchdrehen.
Ja, aber dann geh doch den Schritt. Dann hyperventilier 5 Minuten, dann hast du es hinter dir.
Ja, stimmt, aber manchmal hat man keinen Bock, irgendwie in die Wunde zu fassen.
Ja, okay.
Das Schlimme ist ja, danach ist es auch vorbei.
Vor seinen Freunden heulen ist halt auch immer peinlich, ne?
Nee, darum geht's gar nicht. Weißt du, ich rede jetzt komm, dann sind wir ganz ehrlich, sind wir ganz privat. Meine Freundin weiß das ja auch, aber wenn ich irgendwann mal nachts wach werde und diesen Gedanken habe, immer dann, wenn ein Tag schön war, denke ich immer mal so, das war ein schöner Tag. Oh, irgendwann wird es mal einen schlechten Tag geben. Oh fuck, irgendwann sterbe ich. Oh mein Gott, ich krieg Panik, ich hab Angst.
Oh mein Gott.
So funktioniert es dann mit dem Kopf. Und eigentlich bräuchte ich nur kurz einen Satz von meiner Freundin. Und ich wär beruhigt. Weißt du, ich brauche einfach nur diesen Kontakt. Ich traue mich dann aber nicht, das meiner Freundin zu sagen in der Nacht oder sie zu wecken, weil ich genau weiß, wenn sie mitbekommen würde, dass ich gerade panische Angst habe, die könnte die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Ich wäre danach beruhigt. Und dann versuche ich einfach, okay, steh die 3-4 Minuten durch und dann wird es schon besser.
Dann redet einfach am nächsten Tag drüber, weil meine Oma hat schon gesagt, der Mund ist zum Reden da.
Stimmt.
Und wenn es dich fertig macht, muss es raus.
Bringt mir aber in der Sekunde nicht, wo ich die Panik habe und ich habe schon oft drüber geredet, auch mit meiner Freundin und vielen anderen und trotzdem ist diese Angst immer wieder da. So, und mit diesem... Ja,
wenn du das Problem nochmal nachts haben solltest, ruf einfach kurz durch.
Gut, mache ich. Ich habe jetzt die Nummer. So.
Verdammt.
Vielleicht steht dieses Gefühl und diese Erfahrung und das, was ich nun mal habe, mir da im Weg, das so entspannt sehen zu können wie du. So. Oder... das habe ich vorhin gesagt, jeder geht anders mit sowas um.
Ja,
und nicht jeder kann leichtfertig das mit Humor annehmen. Ich werde es sicherlich auch, so bin ich gestrickt, ich kann auch viel lachen. Und damals, als ich krank war, haben wir auch viel gelacht und gewitzelt. Aber es gab auch immer die Momente, die schwierig waren. Und die höre ich jetzt bei dir so nicht raus. Und deshalb wollte ich jetzt, und dann höre ich jetzt mit diesem Thema auch auf, einfach nur endgültig nochmal nachfragen. Und ich habe das Gefühl, du bist ein ehrlicher Typ. Ist das alles nur Theater für dich selbst, um über diese Gefühle hinwegzukommen? Nein, offensichtlich nicht. Offensichtlich bist du so. Das ist ja auch gut. Mael, erstmal vielen Dank für den Impuls des Gesprächs, sage ich mal.
Gerne, kein Problem. Ich höre euch immer gerne zu.
Mach das bitte noch weiterhin, weil wir sind noch bis um 1 da. Bist du eigentlich noch bis um 1 dabei, Erik, oder du musst ja morgen früh arbeiten?
Ja, aber ich nehme mir die Zeit.
Sehr schön.
Ich muss morgen auch arbeiten, aber ich werde es trotzdem auch tun.
Dann macht es genauso wie Erik und Mael und seid dabei bis 1 Uhr. Und vor allen Dingen macht das so wie Mael und stellt eure Frage oder teilt eure Gedanken zu dem, was Erik gesagt hat oder was ihr euch vielleicht überlegt habt zum Thema schwere Krankheit oder Tod oder wie man damit umgeht. 0880 5x5, die Late Line heute Abend zum Thema Take Tumor Tumor, oder? Ja. Das ist ein scheiß Motto mit deinem Englischen.
Richtig.
Komm, ich sag mein Motto auf Deutsch. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Eriks Geschichte und sein Gehirntumor und wie er damit umgeht. 0880 5 mal die 5. Du hast gerade gesagt, du hast eine Vollmacht gemacht, du hast eine Patientenverfügung geschrieben. Wie hast du denn noch vorgesorgt für deinen Tod? Wie sorgt man für den eigenen Tod vor?
Ich habe erstmal von ein paar Kumpels die Grabesreden eingefordert, die aber bis heute noch fehlen. Dann war ich mit ein paar Leuten auf dem Friedhof und habe mir schon mal ein paar sonnige Plätze angeguckt, was aber mehr so ein Zufall war, weil wir eigentlich nur Gassi gehen wollten. Ansonsten, ja, man ordnet seine Papiere, macht ein bisschen Ordnung. Wenn man sich vorstellt, irgendjemand kommt in die Wohnung und sieht mich da auf dem Boden liegen, dann sollte schon alles ein bisschen geordnet sein. Das ist erstmal so die Grundordnung.
Mhm.
Dann versteckt man so ein paar Hinweise, wie auch in dem, du hast vorhin den Beitrag vom Y-Kollektiv angesprochen. Die waren bei mir in der Wohnung und haben so ein, also wie so ein Sideboard, Pinboard an der Wand hängen sehen und da war ein Zettel dran, falls ich mal spontan sterben sollte. Da war ein Pfeil auf eine Karte, da ist ein Handy-Pin versteckt gewesen. Da sind die ganzen Passwörter für Blog, Internet, was auch immer, zu finden. Einfach so ein paar Hinweise hinterlassen, dass die Angehörigen oder wer auch immer mich da findet, das nicht so schwer hat.
Mhm.
Zum Beispiel. Nächster Punkt ist dann halt gucken, wie man schon Vorsorge treffen kann, zwecks, wo man beerdigt werden möchte. Aber bisher sieht es ja noch alles ganz gut aus.
Ist dir das wichtig, wie und wo du beerdigt wirst?
Nö, eigentlich wäre mir so verbrennen und irgendwie verstreut werden ganz lieb. Ein Kumpel wollte schon meine Urne haben als Andenken. Ich muss mir da noch was einfallen lassen.
Okay. Eine Grabrede einfordern kann für einen Freund wahrscheinlich auch kein. Also, ich überlege mir gerade, jemand kommt auf mich zu, überleg dir mal eine Grabrede für mich, wenn ich sterbe. Ist auch eine Aufgabe.
Ja, ist geklaut aus dem Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Das war auch irgendwie so ein Krebsdrama, ne? Oder?
Genau, ja. Genau. Und da hat der eine gesagt, ey, was bringt's mir, wenn ihr eure Grabreden haltet und ich gar nicht mehr dabei bin? Ich will die jetzt hören.
Ach so, du willst die schon hören. Ich dachte, du willst nur klar machen, ihr müsst eine halten. Ah, jetzt habe ich es richtig verstanden. So, okay. gehst du nochmal den Punkt, wo du dir überlegt hast, habe ich was auf meinem Computer, das ich unbedingt löschen muss?
Natürlich. Ich habe 2 alte Festplatten aus Kindertagen hier liegen, wofür ich mir erstmal einen Adapter holen musste, dass man die überhaupt noch an die modernen Laptops anschließen kann. Und habe da mal ein bisschen durchgeforstet, was man dann noch so findet.
Was Mama und Papa vielleicht nicht sehen sollen.
Ja, genau. Oder wie auch unter dem Video vom Y-Kollektiv einer kommentiert hatte, falls ich mal spontan sterben sollte, löscht mein Browserverlauf.
Gut, aber das ist ja nichts, davon, also das weiß man ja mittlerweile. Ja. Davon geht man auch aus bei Männern, die sich im Netz bewegen.
Klischee,
ja. Kathi hat über Facebook geschrieben, ich selbst hatte Brustkrebs, habe mich der Krankheit gestellt und viele in meinem Umfeld hatten mehr Probleme als ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie gehst du, wenn du schon selbst kaum Ängste hast oder fast gar keine, wie gehst du mit den Ängsten deiner Familie und deiner Freunde um?
Finde ich auf jeden Fall schon mal korrekt, was sie sagt, weil es bei mir ähnlich gewesen, dass man mit dem Umfeld halt so ein bisschen zu tun hat, weil die Leute drumherum sich, glaube ich, mehr Sorgen machen als man selber. Ist klar, wenn man die Diagnose hört. Deswegen finde ich es ganz gut, dass mir so eine Plattform geboten wird, um einfach mal zu zeigen, klar, es ist jetzt nicht schön, aber es ist auch nicht so schlimm, wie immer angenommen wurde. Dass man halt so ein bisschen auf die Leute zugehen kann und denen die Ängste nehmen kann. Das ist, glaube ich, mein Vorteil. Weil viele sich Gedanken machen, was macht er jetzt, wenn er da alleine zu Hause in seiner Wohnung lebt und wenn es ihm doch mal schlecht geht und sollen wir dir beiseite stehen oder brauchst du Hilfe oder lass uns irgendwas zusammen machen. Aber es bringt halt nichts, wenn 50 Leute auf dich zukommen und sagen, lass uns mal nächstes Wochenende was zusammen machen. Dann ist man auch ein bisschen überfordert.
Aber deine Mutter wird auch Momente haben.
Ja, meine Eltern hat es schon mit, also ich glaube, meine ganze Familie und auch Freunde hat es wirklich jetzt, ja, eigentlich ganz schön mitgenommen, aber sag ich mal, die Entwicklung ist ja bisher ganz gut. Meine MRTs sehen gut aus, also es ist erstmal noch in Schach gehalten und von dem her genießt man halt die Zeit, die man miteinander hat, viel intensiver. Und ich glaube, dieser Schock, der am Anfang da war, der ist jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen abgeflacht. Aber da müsste man wahrscheinlich meine Familie interviewen. Mhm.
Glaubst du oder weißt du vielleicht, ob deine Mutter wegen deiner Krankheit oft weinen muss oder fertig ist oder ob sich das total eingespielt hat bei ihr?
Puh, ich habe in letzter Zeit wenig Kontakt zu ihr.
Okay.
Andere Geschichte.
Okay.
Aber ich denke mal, am Anfang war es schon so. Also wir haben auch beim Arzt gesessen und haben drüber gesprochen, zu dritt mit meinem Vater noch. Und da habe ich zum ersten Mal einen Menschen gesehen, der Tränen verschießen kann. Das war halt, also sie nimmt es, glaube ich, schon ganz schön mit, weil einziges Kind, dann noch relativ jung.
Ja, das einzige Kind wird es nicht der Grund sein, warum sie, also ich glaube, das macht dich auch fertig, wenn du vier Kinder hast.
Ja, okay, stimmt.
Ich frage, weil ja. Ich weiß auch, als ich damals krank war, alle um mich rum in der Familie haben immer wieder geheult. Es war kurz vor Weihnachten, ich kam an Weihnachten nach Hause und ich habe immer gefragt, warum heulen denn alle?
Hm. Ja, als Kind ist es ja, also in deinem Alter war es, glaube ich, dann noch weniger nachvollziehbar, oder?
Man ist nicht doof als Kind, aber man denkt sich so, wo ist denn das Ding, Leute?
Ja.
Aber ich weiß, es kann Familienmitglieder nochmal ganz anders fertig machen als einen selbst, weil man tatsächlich anders damit umgeht.
Und ja, ich war in der Zeit im Krankenhaus ja dann auch so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, wer mich besuchen möchte, muss sich vorher bei mir anmelden, kriegt dann ein Ticket und kann mich dann nur, wenn er ein Ticket hat, besuchen. Ansonsten kann es sein, dass ich auch einfach schlafe. Weil klar machen sich halt alle irgendwie Gedanken, Sorgen. Mich haben Freunde von vor 20 Jahren angeschrieben, die mir dann ihr Mitleid ausgedrückt haben oder Hilfe angeboten haben und alles. Aber ich glaube, das erdrückt manche auch, weil viele dann zu viel Zuneigung kriegen. Und dann irgendwann ist es halt zu viel. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die haben gesagt, die sind ganz froh, dass sich keiner mit denen irgendwie unterhält oder dass es da ja wenig Kontakt gibt, weil dann haben sie ihre Ruhe. Das ist auch wieder so ein Ding, so ein Stück abkapseln, aber manchen hilft's.
Ja, man will auch einfach nur ein normales Leben weiterführen, ne?
Ja, das auch, ja.
Und nicht ständig. Kennt jemand, der auch die Diagnose, weiß ich gar nicht, Krebs, irgendeine Form von Krebs bekommen hat und letztendlich auch bis zum Ende normal weitergearbeitet hat und versucht hat, so normal wie möglich weiterzuleben, weil alles andere wäre irgendwie nicht gegangen.
Ja, das ist, glaube ich, bei Älteren sowieso immer kritisch. Ich habe das jetzt bei, weiß ich, wenn ich mir Dokus angeguckt habe oder auch so Statistiken, wenn man ältere Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld zieht, dann zieht man den, glaube ich, schon so ein Standbein weg. Wenn man die einfach isoliert oder, weiß ich, nicht mehr so am normalen Leben teilhaben lässt, dann wird das, glaube ich, kritisch. Da haben es jüngere Menschen, glaube ich, noch ein bisschen einfacher.
Ja, das meinte ich nicht so, ja. Ich meinte, dass nicht jeder irgendwie dann sagt, oh, ich habe nur noch Zeit X zu leben, jetzt mache ich all das, was ich immer machen wollte. Und ich reise oder verbringe nochmal die Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern, dass das manche einfach nicht können und sagen, nee, ich gehe morgen trotzdem und bis zum Ende einfach jeden Tag um 9 Uhr ins Büro.
Ja, okay. Das ist so ein bisschen 70-30. 70 weiß ich nicht und 30% deutscher Arbeitnehmer. Ich bin krank, ich muss trotzdem zur Arbeit.
Nee, nein. Ich glaube nicht, dass sie es aus dem Pflichtgefühl machen, die das machen, sondern weil du in dieser Situation, wo dein Leben auf den Kopf gestellt wird, einfach nach Normalität auch gerne...
Also so ein bisschen Routine suchst.
Ja. Ich meine, du arbeitest auch noch weiterhin. Du hast jetzt nicht gesagt, ich höre mit einem auf, verkaufe alles und mache mit dem Geld irgendwie nur Weltreisen oder so.
Ja, hatte ich mit meinem Arzt schon mal das Gespräch, als er meinte, mein MRT sieht ja ganz gut aus. Und er sich dann gewundert hat, warum ich sagte, das ist jetzt nicht so schön. Er hat gesagt, hä, ist doch ein Grund, sich zu freuen und ist doch alles gut. Ja, ich habe jetzt schon Haus, Frau und Kind verkauft, habe nichts mehr und jetzt heißt es, ich werde doch noch älter.
Hahaha. Ha, ha.
Ja. Ist immer Ansichtssache. Klar kann man alles über den Haufen schmeißen und sagen, leckt mich am Arsch, ich drehe jetzt durch.
Mhm.
Oder man bleibt halt so ein bisschen seiner Routine treu und guckt, dass man da, weil selbst bei mir kann es ja auch sein, dass ich jetzt noch 60 Jahre lebe und in 2 Jahren mir schon denke, man, hättest du mal damals nicht alles über den Haufen geworfen. Wäre, glaube ich, so ein bisschen übereifrig.
Okay. Also, deine Angst...
Ich halte mir immer noch eine Sicherheit, sagen wir es mal so.
Ja. Deine Angst, dass das Geld da nicht reichen würde, hält dich davon ab, zu sagen, ey, ich mache jetzt noch alle verrückten Dinge, die in einem Hollywood-Film jetzt passieren würden.
Ja, ne, wenn du mal davon ausgehst, du wirfst jetzt alles auf einen Haufen und sagst, ich mache eine Weltreise, ich gehe ins Stripclub und ich mache dies, das, alles, was ich noch nie gemacht habe oder was ich unbedingt nochmal machen möchte. Und dann kommt ein Arzt zu dir und sagt, hey, wir haben dich geheilt.
Gut, dann könnte man einfach wieder arbeiten und Geld verdienen.
Ja,
oder du kannst einfach sagen, du machst 2, 3 Urlaube im Jahr statt nur einen.
Ja, das ist sowieso auf der Tagesordnung.
Na also.
Irgendwie mehr von der Welt sehen.
Das hat sich also schon verändert.
Ja.
Weil wir gerade über Familie und Freunde gesprochen haben, hast du, und du hast gesagt, Menschen haben sich gemeldet, mit denen du seit Ewigkeiten keinen Kontakt hattest. Gab es auch das Gegenteil, dass du Menschen verloren hast, die damit nicht umgehen können?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ich glaube, da gab es keinen. Weil selbst wenn Leute irgendwie Probleme hatten und gesagt haben, das ist mir jetzt too much, kann ja auch sein, dann irgendwann, entweder kamen die von sich aus wieder an oder ich habe mich gemeldet und habe nachgefragt, wie es ist. Aber so richtig, dass sich da jemand abgekapselt hat oder ich mich von jemandem abgekapselt habe, gab es eigentlich nicht.
Sehr fein. Isabelle, 25, aus Sachsen-Anhalt, würde gerne dazukommen. Okay für dich?
Immer rein.
Hallo Isabelle.
Hi.
Du hast eine Frage oder einen Gedanken zu Erik?
Ja, also zuerst mal einen Gedanken. Und zwar hatte vorhin jemand wohl gepostet oder geschrieben, dass das wohl eher so die Hörerzahlen beeinflussen
ja,
soll.
Ja, Effekthascherei und...
Genau, ja. Also ich würde einfach gerne nur mal so ein Statement dazu geben. Ich finde das nicht. Also ich finde das eigentlich ein super gutes Thema. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch etwas so ein bisschen in die Sendung reingerutscht und kannte vorher nichts davon. Aber also ich finde es nicht schlimm, über den Tod und über Krebs zu reden. Also ich habe persönlich jetzt, sage ich mal, nicht so viel damit zu tun, eher beruflich öfter mal. Und dahingehend würde ich auch gerne meine Frage stellen. Und zwar, inwieweit ja man aus professioneller Sicht sozusagen reagieren sollte, wenn man als Patient oder als, ja, der Betroffene sozusagen diese Diagnose kriegt oder einem gesagt wird, du wirst sterben oder du wirst früher sterben als die anderen. Ich meine, sterben werden wir alle. Das ist irgendwie dann komisch zu sagen, du wirst sterben. Also jeder von uns wird sterben. Das würde ich nur noch damit sagen.
Lebendig kommen wir aus der Sache nicht mehr raus.
Genau.
Ich fürchte, Isabel, Erik ist genau der Falsche, um diese Frage zu beantworten. Aber ich bin gespannt.
Also ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Meinung dazu, wie man reagieren sollte als, weiß nicht, wie hat denn dein Arzt reagiert oder wie hat das dir beigebracht oder so? Oder?
Das war eigentlich ganz sachlich, weil ich habe nach den OPs oder beziehungsweise nach der Diagnose, sagen wir mal so, vor den OPs, schon im Krankenhaus angefangen, Google zu durchforsten und zu gucken, was es alles sein könnte, was man da im Kopf haben kann. Von Tischtennisbällen über Bauschaum bis Krebs war alles dabei. Mhm. Und ja, dann fragt man halt seine Ärzte, ob dann schon irgendwas raus ist. Bei mir kam immer die Neugierde durch. Ich wollte unbedingt wissen, was ist es? Als es hieß, es ist ein Tumor, welcher Grad, also nach der Weltgesundheitsorganisation, die das ja in vier Grade einteilt, wollte ich wissen, welcher Grad ist das. Dann hat ein Kumpel von mir schon angefangen, der ist so ein kleiner Physiker und hat dann schon sämtliche Möglichkeiten irgendwie versucht zu eruieren, was es sein könnte. Und als es dann feststand, hat der Arzt gesagt, so und so ist die Lage, ganz sachlich. Da hat meine Mutter dann, glaube ich, schon angefangen zu weinen, weil die Diagnose ist dann schon ein bisschen hart für die Angehörigen. Aber er hat auch gesagt, seien Sie sich einfach dessen bewusst, er lebt noch, es ist in dem Sinne behandelbar und er könnte halt jederzeit von irgendwas anderem getroffen werden und dabei sterben. Deswegen genießen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt. Ich soll mir noch Ziele setzen, damit man halt irgendwie noch was Positives im Leben mitnehmen kann. Also irgendwie, weiß ich, wenn man keinen Führerschein hat, einen Führerschein machen oder irgendwo angeln gehen, wo man schon immer mal gerne an See wollte, um einfach positive Emotionen zu schaffen.
Und
das war so ein bisschen so die Quintessenz vom Gespräch.
Und wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Die ist mir jetzt Euer während frei. Des Gesprächs einfach nochmal eingefallen. Wie war denn deine Einstellung zuvor, also bevor du die Diagnose bekommen hast, zum Tod?
Vorher habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, man lebt halt eh, bis man mindestens 60 ist. So dieser Klassiker, irgendwann kriegt man seine Rente und ja, dann geht's ab.
Also im Sinne von, man macht halt nichts mehr oder man stirbt?
Ja, man wird halt irgendwann älter, dann kommt irgendeine Krankheit oder man kann selber von der Physis her nicht mehr alles machen und dann vereinsamt man, weil die Frau wegstirbt. So der klassische Alterstod. Und das war eigentlich so der Grundgedanke an den Tod. Also ich habe mir nie jetzt irgendwie darüber Sorgen gemacht, wie ich sterben könnte oder wann. Es war einfach, ja, erstmal das Teenagerleben genießen, dann gucken, dass man einen Job kriegt und dann in diesen Arbeitsalltagstrott reinrutschen. Und das ist, glaube ich, was vielen dann so die Beine wegzieht, wenn dann der Tod wirklich mal anklopft, dass man dann sagt, oh, ja stimmt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das war halt bei mir auch so, aber irgendwann lernt man halt damit umzugehen und sich dann doch mal Gedanken drüber zu machen. Das bleibt nicht aus.
Und inwieweit hat sich dann deine Sicht verändert? Also du hast dann einfach nur gedacht, okay, jetzt sterbe ich halt früher ohne den Alltagstrott oder... Gab es da irgendein Gefühl? Gab es da irgendeine Emotion oder so, wo du gesagt hast, okay, das ist echt was, wo ich jetzt sage, das habe ich vorher noch nie gefühlt oder gespürt, bevor ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe?
Ja, das klingt auch wieder so kitschig, aber einfach mal die kleinen Dinge genießen, weil vorher war es immer so ein Halligalli-Leben. Party hier, Party da, irgendwo ein Trinken gehen mit Leuten oder Urlaub auf Malle oder was auch immer. Aber wenn man dann einfach mal mit seinen Kumpels eine Kanutour macht, kann das auch schön sein, auch wenn man eigentlich nicht so der Kanutyp ist oder irgendwie. Dass man einfach ja das, was um einen herum ist, so die Gegenwart ein bisschen mehr zu schätzen lernt. Das ist so der Grundgedanke, der mich dann da irgendwann so mal erfasst hat.
Okay, schön.
Also ich habe das irgendwann schon mal, oder schon öfter jetzt mittlerweile mal gesagt, ich glaube, Buddha hatte das mal erzählt, was ihn am meisten verwundern würde. Und er hat bloß geantwortet, der Mensch. Denn er lebt, als würde er nie sterben. Und wenn er dann irgendwann mal stirbt und gefragt wird, wie sein Leben war, kann er nichts sagen, weil er die Gegenwart nicht genossen hat. Wahre Worte.
Ja.
Haben sich die Antworten weitergebracht, Isabel?
Also ja, und also ich denke schon.
Nein.
So. Nein, also nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist schon interessant, sage ich mal. Es ist auch für mich, finde ich, mal abwechslungsreich, über sowas nachzudenken. Gerade weil man eben wirklich nicht jeden Tag darüber spricht. Und wie gesagt, es hat mich jetzt so ein bisschen reingeworfen einfach und Es ist auch, also ich habe davor auch keine Angst irgendwie zu sterben, beziehungsweise darüber zu reden, weil, wie gesagt, jeder, der irgendwie lebt, stirbt auch irgendwann. Das gehört nun mal dazu. Und ja, also mich interessiert einfach nur, wie auch andere Leute darüber denken. Und ich finde das auf keinen Fall irgendwie, dass es ein Tabuthema sein sollte oder so. Darum finde ich es auch echt gut, wie du das so rüberbringst. Also ich musste jetzt auch schon ein paar Mal echt lachen, ja.
Entschuldigung.
wie du so deine Sachen erzählst. Also ich finde das total toll, dass man das so rüberbringen kann. Ich kann das nicht, aber ich finde es schön, dass es solche Menschen gibt, die sich das trauen, einfach darüber zu reden. Und gerade wenn man selber in der Situation ist, ist es vielleicht auch noch was ganz anderes, als wenn man sagt, okay, ich bin jetzt Philosoph und diskutiere jetzt darüber, wie man stirbt oder was das ist oder so.
Da bin ich der Falsche.
Ja.
Ich kann einfach nur sagen, dass halt viele einfach mal die Angst vorm Tod hinten anstellen sollen und die Gegenwart genießen sollen. Das ist, viele wollen halt immer nur irgendwie Erfolg, dies, das. Und ich habe auch Mintu aus dem Beitrag vom Y-Kollektiv gesagt, was denn eigentlich ihre Ziele sind. Weil wir irgendwie über die Ziele gesprochen haben, die man sich so im Leben setzt und ob ich die jetzt noch erreichen könnte. Und da habe ich sie einfach nur mal gefragt, was sind denn deine Ziele? Und dann kamen so ganz klassische Dinger wie Studium machen, dies, das, irgendwann Mann, Haus, Kind. Und dann? Ja, stimmt. Und das ist halt, jeder hat irgendwo seine Ziele, die man dann irgendwann mal erreicht hat und dann steht man wieder bei Null und denkt sich, ich brauche neue Ziele. Aber statt einfach mal den Weg dahin zu genießen und zu sagen, ey, ich habe jetzt kleine Sachen geschafft.
Heißt das, du hast jetzt keine Ziele? Also du hast jetzt wirklich keine Ziele, sondern lebst...
Na doch, aber so kleine Etappen halt. Also ich habe jetzt nicht das große Ziel, ich will irgendwie, weiß ich, Millionär werden oder irgendwas. Sondern mir reicht schon, wenn ich meinen Lohn kriege, noch irgendwie was dazu verdienen kann oder was auch immer und dann mir davon irgendwie eine schöne Reise oder irgendwas finanzieren kann. Muss jetzt nicht so groß denken und sagen, ich will unbedingt Millionär werden. Das ist für mich so ein bisschen... Wahnsinn. Also, jetzt mal einfach kleine Ziele.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach so einer Kalenderweisheit, oder? man setzt sich seine Ziele und lebt für die und...
Ne, finde ich nicht. Also mein Ziel ist es, morgen früh aufzustehen.
Okay.
Sehr gut.
Ja, und dann das ist halt ein kleines Ziel, aber für mich vielleicht ganz groß, weil es jetzt schon relativ spät ist. Ja, aber so wie er das jetzt so, wie du das jetzt sprichst, ne, würde ich jetzt sagen, ja, das sind doch meine Ziele und ich bin nicht krebskrank oder habe einen Tumor oder sowas. Also,
sehr gut.
Würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, natürlich gibt es da viele verschiedene Sichtweisen, aber es ist ja auch irgendwie unlogisch zu sagen, okay, ich werde Millionär, wenn man darauf keine Aussichten hat. Also
ja, oder weiß ich werde Raumpilot oder irgendwas. Jetzt aus meiner, vielleicht kann ich das so einfach nicht richtig rüberbringen, aber wenn man sich mal so in sich selbst hineinhört und sich fragt, was sind eigentlich meine Ziele, und irgendjemand hat ja, ich glaube, jeder hat da draußen irgendwie seine Ziele. Und wenn man sich dann aber fragt, gut, was habe ich eigentlich, wenn ich das erreicht habe, bin ich dann zufrieden? Nee, dann kommen wieder neue Ziele und man ist irgendwie nie zufrieden, weil man sich dann, wenn du ein Studium hast, dann hast du dein Ziel erreicht. Aber nein, dann muss noch der Master hinterherkommen. Und wenn der Master kommt, dann muss ich noch das und das hinterher schieben, wo man irgendwie nie so seine Ruhe findet, bin ich der Meinung.
Naja, aber ist das nicht auch der Sinn des Lebens?
Dass man immer was erreichen muss?
Na, was heißt immer was erreichen muss? Aber dass man sich zumindest immer ein Ziel setzt, weil sonst bräuchte ich ja morgen nicht aufstehen und bleib einfach liegen.
Okay, ich kann es nicht richtig rüberbringen.
Okay, ist nicht schlimm. Alles andere hast du super erklärt.
Isabel, was hast du beruflich mit krebskranken Menschen zu tun? Weil das habe ich so ein bisschen rausgehört. Dass
also beruflich jetzt nicht. Also ich schlitter ab und zu mal an dem Thema vorbei. Also ich arbeite häufiger mit älteren Menschen. Und da gibt es eben auch Patienten oder Klienten, die eben schon den Krebs entweder hinter sich hatten oder ihnen also irgendeine andere tödliche Diagnose gestellt bekommen haben und da dann als jemand zu sitzen, der vielleicht nicht familiär darin eingebunden ist oder allgemein emotional, ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn jemand erzählt, er hat Angst vorm Tod oder er hat Angst, dass es der Krebs sein könnte oder das sein könnte und er weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist für mich immer relativ schwierig, darauf zu antworten oder irgendwas zu sagen. Und deswegen, ja, hatte ich jetzt einfach mal diese Frage.
Ja. Ich habe leider nicht die Universalantwort.
Das ist Sorry. Auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte, wie gesagt, ja deine Meinung wissen. Das hat mir auch schon geholfen. Also klar, auch zu jemandem, der 60 ist und sagt, er hat jetzt Krebs und er geht eigentlich nicht mehr arbeiten und er hat keine Enkelkinder und so weiter und so fort, ne? Dann zu sagen, setzen Sie sich kleine Ziele oder sowas, das muss man halt manchmal abwägen, ob man das macht oder nicht. Aber
ja,
es ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man vielleicht ansprechen könnte, wo man sagt, okay, dann ja, versuchen wir doch einmal um den Block zu laufen oder so.
Ja, sowas zum Beispiel. Einfach so Kleinigkeiten. Ne? Vielleicht nicht mehr als Ziel deklarieren, sondern einfach gucken, woran hätte er vielleicht Spaß. Wenn es nur eine Partie Halma ist oder so. Sich einfach mal mit ihm hinzusetzen und zu sagen, komm, wir spielen jetzt noch eine Runde. Und dann wird man ja sehen, ob das irgendwie noch ein bisschen Freude weckt oder...
Mhm. Ich glaube, man wird nicht drum rumkommen, immer wieder neu zu fragen, weil jeder anders ist, jeder andere Bedürfnisse hat, jeder in einer anderen Situation steckt, jeder anders lang krank ist oder... aber es ist... Ich glaube, es gibt auch nie die eindeutige Antwort. Ne? Es ist nie nur Humor, es ist nie nur Ernst. Es ist, ich glaube, das Beste ist, sich so normal wie möglich zu verhalten mit den Menschen auch weiterhin.
Also was heißt normal? Vielleicht eher, also ein anderes Wort wäre vielleicht authentisch. Also
richtig.
Genau.
Also zum Beispiel, ich habe gar keine Ahnung von irgendwelchen Krebsarten oder so und habe auch schon mal den Fehler begangen, dass jemand vor mir stand und ich gesagt habe, oh, schicke Frisur, waren Sie beim Friseur? Und derjenige sagt, ja, das ist meine Perücke. Und ich sage, oh, das wusste ich nicht. Aber das ist halt so. Also, und wir haben dann trotzdem gelacht. Ne? So ist es halt.
Ja,
keiner ist einem böse.
Aber das meine ich mit normal oder authentisch. Man kann ja auch nicht immer super vorsichtig sein. Und dann sind auch nur Menschen. Erik ist auch nur ein Mensch. Ja?
Genau.
Gib mir Mühe.
Ja, und man will nicht einfach nur mit Wattehandschuhen, wenn das überhaupt ein Begriff ist, der so geht, in der deutschen Sprache angefasst werden, sondern so wie jeder andere auch. Isabel, danke für den Anruf.
Ich danke auch. Und wie gesagt, ich werde euch weiter verfolgen. Das ist echt interessant. Und ein wirklich gutes Thema. Also echt mal schön gewählt. Und ich werde auch dich weiter verfolgen, auf jeden Fall. Also... Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen.
Ich werde Johannes auch weiter verfolgen.
Du weißt genau, wie es gemeint war, Erik. Erik kann man weiterhin verfolgen auf rummelschubser.de oder .com. Wir haben die Doku über ihn vom Y-Kollektiv auch bei uns im Blog auf ledlein.de verlinkt. Wer noch mehr Informationen und Bilder haben möchte. Danke für deinen Anruf. Schöne Nacht noch.
Danke euch auch. Ne?
Vielen Dank.
Tschüss, alles Gute.
Tschüss.
Ich hatte mir ja mal vorgenommen, Erik, dich zu fragen, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, irgendwann selbst die Reißleine zu ziehen. Aber ich glaube, die Frage macht bei dir gar keinen Sinn mehr.
Aber auch das habe ich schon in meine Pläne involviert.
Ist das so?
Ja, na, jeder hat irgendwann so, also bin ich zumindest der Meinung, jeder hat irgendwann seine Grenze, bis wohin er gehen würde. Viele können es halt nicht mehr mitteilen, weil die, sag ich mal, schon in einem Stadium sind. Wo sie sich vielleicht nicht mehr selber mitteilen können, aber ich habe ganz am Anfang schon gesagt, wenn ich mich irgendwann nicht mehr selbstbestimmt oder wenn ich nicht mehr selbstbestimmt am Leben teilhaben kann, dann sollen sie mich doch bitte in die Schweiz fahren.
Das überrascht mich jetzt. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich dachte, du sagst, nee, nie im Leben, ich ziehe das durch bis zum Ende.
Ja, aber irgendwann ist es doch, also zumindest aus meiner Sicht ist es irgendwann so ein irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagt, so, reicht jetzt. Weil, was bringt es mir, wenn ich da irgendwie in einem, weiß ich nicht, irgendwie nur noch im Bett liege und mit Anfang 30 sich meine Freunde um mich kümmern müssen, dann falle ich denen noch zu, also ich bin irgendwie so ein Typ, der anderen dann nicht so gerne zur Last fallen möchte. Deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, ja, wenn der Punkt gekommen ist, dann soll es in die Schweiz gehen.
Eine interessante Frage, die vorhin reinkam von, lass mich nachgucken, Lynn. Lynn fragt, ob Erik eigentlich in einer Beziehung ist, falls nicht, wenn er Frauen, Klammer auf, oder Männer, je nachdem, Klammer zu, kennenlernt, wie geht er mit einer potenziellen Partnerin, Partner um? Sehr politisch korrekt gestellt, die Frage.
Ja, nach dem letzten Podcast, wo sich einer so ein bisschen frauenfeindlich ausgedrückt hat, ist das super korrekt.
Ja.
Ja, offen und ehrlich, also... Ich brauche mich nicht verstecken, weil was habe ich davon, wenn ich irgendjemandem was vorspiele und muss dann halt gucken, wie derjenige darauf reagiert. Also ich habe auch schon Frauen übrigens kennengelernt für potenzielle Partnerschaften, die dann gesagt haben, ja, nee, wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen kann. Also wenn es dann doch mal so weit kommen sollte und nee, dann lass uns lieber Freunde bleiben. Mhm. Bleibt auch nicht aus, nehme ich auch keinem übel, weil für mich selber, wenn ich jemanden kennenlerne, ich habe zu Anfang meiner Diagnose eine Frau kennengelernt, mit der ich mich super gut verstanden und wir haben uns so ein bisschen über meine Krankheit lustig gemacht. Dann ist sie auf dem Weg zur Arbeit umgekippt, weil das Bein eingeschlafen ist, zack, Verdacht auf Multiple Sklerose. Und mittlerweile leidet sie am Kapp-Syndrom, das heißt, man hat keinen Primärtumor gefunden, aber überall streuen Metastasen. Und das geht so weit, dass es jetzt vielleicht, ich hoffe mal nicht, irgendwann eine Nase. Und da sieht man dann halt, ja, wir hätten uns gut verstanden, aber das Schicksal hatte was dagegen.
Hättest und du so aber damit, kann, ja. Wenn ihr euch besser kennengelernt hättet, die Krankheit wäre es für dich kein Ausschlusskriterium gewesen, sondern das
genau.
Schicksal.
Okay. Also ich hab sie sogar noch, als es dann losging, dass sie ins Krankenhaus musste, habe ich, glaube ich, noch so ein bisschen versucht, sie da irgendwie zu ermutigen, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Und habe irgendwie so ein Helfersyndrom, glaube ich. Ja, und habe gesagt, wenn du da rauskommst, treffen wir uns oder machen irgendwas zusammen oder habe ihr Fotos aus Berlin geschickt. Damit sie einfach mal wieder ein bisschen was von Berlin sieht, wo sie im Westen im Krankenhaus liegt. Und ja, hab da gesagt, ey, selbst, ich hab's dann mit meinem Galgenhumor versucht, was für viele jetzt wahrscheinlich auch zu viel ist, hab gesagt, selbst wenn sie sich nicht mehr bewegen kann, dann hole ich halt auf Amazon irgendeinen Ganzkörper-Frotti-Anzug und dann können wir zusammen die Wohnung sauber machen. Ja, der war böse. Aber wir haben verstanden.
Aber wann sagt man das bei so einem Date? Und wie? Also damit fängt man ja nicht gleich an. Ne? Und damit will man auch nicht bis zum Ende warten beim Date. Das muss man irgendwie so nonchalant einbauen, oder?
Ja, also wenn es denn darauf geht, dass diejenige mich nicht kennt, weil mittlerweile war ich ja wirklich schon so ein bisschen medial aktiv, dann baut man das irgendwann nonchalant mit ein und sagt, weiß ich, könnte sein, dass ich bald drauf gehe oder so. Oder vorab nur, dass du weißt, ich leide an Krebs.
Das ist eine komische Formulierung.
Findet man da schon einen Weg, kommt ja, dann ganz
okay.
Spontan.
Ganz spontan. Wo wir schon bei Meerestieren sind, Krebs habe ich, so. Okay. Gibt es eine Claudi 25 in deinem Leben?
Ja. Eine Claudi, Freundin von mir.
Ja, die hat angerufen und sagt, sie ist mit dir befreundet und sie möchte erzählen, wie es war, als sie von deiner Krankheit erfahren hat.
Sehr gut.
Oder ist sie jetzt zu persönlich?
Nö, immer feuerfrei, aber ich glaube, ich muss gleich mal auf Handy umsteigen.
Es wird jetzt so ein bisschen wie bei RTL 2, wenn jetzt die Freunde auch zu hören sind. Nein, Quatsch. Ich bin gespannt, was Claudi sagt, ob ihr es in manchen Sachen ja so ähnlich ging wie mir, weil ich das ja oft jetzt gerade in dieser Sendung nicht glauben konnte, wie du damit umgehst. Und bevor wir jetzt zu Claudi kommen, Erik, du hast bei Phil Collins an der Tür geklingelt. Erzähl die Geschichte.
Die Freundin, mit der ich unterwegs war, hatte Adressen von Promis rausgesucht und unter anderem die von Phil Collins, beziehungsweise wo er ein Haus gekauft hatte. So.
Wir reden über Amerika.
Genau, wir waren in Florida unterwegs.
Okay. Und
hatten da
waren mit dem Auto unterwegs und haben dann gesagt, wir klappern einfach mal Phil Collins und Matt Damon oder Mark Wahlberg oder wer auch immer da Häuser gekauft hat, ab. Und ein Kumpel und ich waren ein Jahr zuvor auf so einem Roadtrip unterwegs, auch zwei Jahre zuvor, und sind halt beide so ein bisschen Phil Collins oder so 90er-Fans und haben gedacht, geil, das wäre halt mal eine Idee, bei dem zu klingeln. Ja, und dann bin ich mit der guten Sarah dahin gefahren und dann sind wir schon im Cabrio mit lauter Musik vor seiner Tür, haben wir da angehalten und haben gedacht, wie blöd ist das denn? Haben wir erstmal die Musik ein bisschen leiser gemacht, Cabrio zugemacht und dann haben wir überlegt, wer geht jetzt eigentlich hin und klingelt? Ja, und dann bin ich irgendwann hingegangen, der hat so einen kleinen wie so ein Zahlenschloss oder so, den PIN eingeben muss, damit das Tor aufgeht. Und dann hing noch ein Zettel daneben, dass er ein Paket hat. Und dann habe ich gedacht, klingelst du einfach mal. Dann ging eine Mexikanerin, glaube ich, ran oder auf jeden Fall irgendwie vielleicht auch Spanierin. Meinte bloß, wer ist denn da und was wollen Sie? Und dann habe ich gesagt, hier ist Erik, ist Phil da? Na, ich guck mal. Und dann ging eine männliche Stimme ran, die so von meiner Warte aus so klang wie Phil Collins und meinte bloß, hallo, wer ist da? Ich sagte, hey Phil, bist du es? Hier ist Erik. Wollte nur mal Hallo sagen. Und dann kam nur zurück, ja, hier wohnt ein Phil, der ist aber gerade nicht da.
Okay.
Und das war's. Und dann haben wir noch überlegt, ob wir Müll aus seiner Mülltonne mitnehmen. Dann habe ich noch meinen Kumpel angerufen, mit dem ich so ein bisschen Phil Collins Groupie bin. Und wusste aber dann, hab in dem Moment voll vergessen, dass es ja in Deutschland eigentlich nachts um 3 war oder irgendwas. Hab gesagt, ey Jules, ich stehe gerade bei Phil vor der Tür. Hier ist deine Mülltonne, soll ich dir irgendwas mitbringen? Ja, mach ein paar Fotos, lass mich in Ruhe.
Okay, es war die Möglichkeit genutzt und es war keine Bucketlist abgehandelt, weil sowas machst du ja nicht.
Richtig.
Sehr gut. Und die zweite Frage, die kommt nicht von mir, sondern von Marlin. Und ich beiß mir in den Arsch, dass mir die Frage vorher nicht eingefallen ist, weil es eine wichtige Frage. Marlin wollte von dir wissen, was glaubst du, was passiert nach dem Tod?
Tja, da ist Licht aus. Also ich wurde jetzt in letzter Zeit, kommen irgendwie viele Leute auf mich zu und fragen mich das. Und ein Freund von mir hat mir mal erklärt, wie riesig das Universum ist und dass ja eigentlich alles aus kleinen Atomen besteht und selbst wir. Vielleicht, wenn wir sterben, werden wir wieder zu ganz vielen kleinen Atomen und sammeln uns wieder irgendwo. Als Planet, Stern, Mensch, Tier, Pflanze, was auch immer. Aber in meiner Vorstellung ist da einfach Licht aus und das war's, ganz unromantisch.
Okay.
Was sagst du dazu?
Ich fürchte auch. Ich fürchte, also es ist einfach so.
Einfach Licht aus ist.
Licht aus. Das Gute ist, man kann sich da noch keine Gedanken mehr drüber machen, dass es Licht aus ist, weil es Licht ist aus.
Richtig. Deswegen ist ja auch nicht die Angst vorm Tod, sondern die Angst vorm Weg dahin, glaube ich, das Schwierige. Wo es ja vorhin immer hieß, Angst vorm Tod hier und da. Ich glaube, viele haben Angst vor dem Weg zum Tod, weil den Tod kriegt man ja gar nicht mehr mit.
Nicht der Tod ist das Schlimme, sondern das Sterben, meinst du?
Genau.
Ja, ich finde trotzdem, nicht da zu sein, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was meine Ängste sind, von daher würden wir uns da im Kreis drehen. Dann wäre ich bereit, um Claudi zu hören.
Sehr gut.
Hallo Claudi.
Hi.
Hi. Euch muss ich euch nicht vorstellen, ihr seid befreundet.
Ja, Erich.
Oder?
Natürlich.
Erik? Ah, warte mal, Erik kann das. Erik, jetzt. Verdammt, Erik hat aufgelegt. Warte mal kurz. Erik, habe ich in der geistigen Umnachtung auf eine andere Leitung gelegt, wo ich gerade den Regler runtergezogen habe. Wir holen ihn schnell wieder dazu. Wie lange kennst du schon, Erik?
Oh, das ist gut. Ich bin.
Ja.
Das hat gerade, ne? Du? Ja. Kommt er jetzt wieder rein?
Er kommt jetzt gleich wieder rein, hoffe ich.
Ist schon eine ganze Weile her, also. Ich glaube, wir lassen ihn erst rein, oder?
Okay, gut, du bist Freund. Ja, da.
Hallo, dieser Anschluss ist zurzeit nicht besetzt.
Ah, dann ist Eriks Akku leer, aber ich habe noch eine andere Nummer. Das sind immer die Momente, die man im Live-Radio hasst, weil es total unspannend ist, zuzuhören. Wie jemand eine Telefon Nummer schnell eintippt, um ihn auf dem Handy zu erreichen. Warte kurz. Dann ist er auch da.
Hallöchen.
Hallo Erik, da. So.
I'm sorry.
Alles gut. Es war ja mit Ankündigung, dass dein Akku vielleicht nicht irgendwie hält. Das sollten übrigens Leute in der Schule lernen, wie man sich im Radio richtig verhält als Anrufer. Erstens immer das Radio aus, damit es kein Piepsen gibt. Und zweitens, der Akku soll voll sein. Fuck. Erik. Ja, wir haben ein Akkuproblem mit Erik. Aber...
Jetzt ist
er wieder weg. Vielleicht kann jemand vom Team schnell Erik anrufen und sagen, er soll sich gerne über Skype melden, weil, genau, das wäre die letzte Möglichkeit, die wir noch hätten. So, wie lange kennt ihr euch schon?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin so ein Mensch, der ziemlich viel vergisst, aber das sind schon gut 15 Jahre, 10, 15 Jahre.
Also gute alte Freunde, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja. Da ist Erik übrigens wieder über Skype. Hallo.
Hallöchen, ich habe gerade selbst bei eurer Hotline angerufen.
Kannst du denn noch telefonieren oder?
Über Handy geht, aber da kommt dann immer nur ein Piepton.
Ja, ich habe dich gerade angerufen und hast du wieder aufgelegt.
Ja, weil es bei mir nur noch fiept in eurer Leitung. Also
gut. Dann komm, es ist eh schon spät, 20 vor 1. Wer jetzt noch zuhört, sollte so wach sein, um die etwas schlechtere Skype-Qualität zu schlucken. Wir lassen dich so dabei. Erik, du kannst bestätigen, dass du Claudi seit ca. 15 Jahren kennst?
Das ist eine Lüge.
Natürlich ist es eine Lüge.
Nee, ja, stimmt schon.
Stimmt schon. Dann erzähl, Claudi.
15, nicht 10, oder?
Ja, ich glaube so... 10, 12, ja, maximal 15.
Jetzt nicht streiten, ja. Claudi, erzähl, ich habe ja vorhin auch gefragt, wie es wohl für die Freunde von Erik ist und wie er damit umgeht. Ich fand die Antwort sehr, sehr, sehr technisch. Jetzt bin ich gespannt, wie es für dich war, als du von der Krankheit erfahren hast.
Es wird jetzt nicht überraschen, ich war geschockt. Aber nicht... geschockt, wie es jeder andere sein würde, sondern geschockt mit einem Hintergrund, und zwar, dass man es einfach über Social Media erfährt und wie wenig Zeit man eigentlich in Freundschaften investiert. Ist einfach so, man kennt jemanden, aber man lässt es so einfach laufen nebenher, man hat so seine, sage ich mal, 5 besten Freunde, mit denen macht man dauernd was, und alles andere ist so nebensächlich irgendwie. Und als ich das erfahren habe, habe ich ja auch gleich Kontakt eigentlich zu ihm aufgenommen. Ich habe vorher überlegt, schreibst du ihn an, was passiert, ne? Wie reagiert er jetzt darauf? Und es ist ja so greifbar alles. Und ja, und dann sind wir schon ins Schreiben gekommen, und das war, weiß ich nicht, als wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Und ich habe dann irgendwann angefangen, seinen Blog zu lesen. Auch Ewigkeiten, also ich habe wirklich bis nachts da dran gesessen und gelesen, was er da alles schreibt, und ich war wirklich immer zwischen Tränen und Lachen. Aber das Lachen hat halt überwogen bei ihm, weil er halt so ein mega positiver Mensch auch einfach ist, ne? Und ja, viele kommen mit diesem Geigenhumor überhaupt nicht klar, und ich finde, es ist einfach genau richtig. Man darf das nicht in den Hintergrund schieben. Man darf nicht die ganze Zeit Depri schieben auf eine Sache, die einfach noch nicht da ist, ne? Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Ich dachte, die Frage wäre an Erik gerichtet.
Nee, nee.
Okay.
Erik weiß ja, wie ich bin.
Ja.
Da gibt's ja los. Und,
eigentlich
ja.
Mag sie mich.
Das ist durchgekommen, dass sie dich mag, ja, ja.
Mit Würgekrämpfen, aber ansonsten, ja. Ja, das ist halt, was ich halt an Erik so mag. Das ist, auch wie er mit den Leuten halt umgeht. Manch einer mag es nicht, manch einer mag es. Das kommt halt auf den Menschen an. Genauso wie halt so ein Mensch dann schreibt, du würdest nur Zuhörer haben wollen mit so einem Thema. Das ist Quatsch. Es gibt halt so eine Menschen und so eine Menschen, ne? Und die kann man halt nicht ändern.
Das stimmt.
Und damit sollte man auch nicht seine Zeit verschwenden, um Menschen zu ändern.
Das Lustige ist, dass ich auch schon sehr oft über Tod gesprochen habe hier in der Late Line und da gab es noch nie den Vorwurf von wegen, dass es Effekthascherei war. Kaum hat man einen Gast, der lustig damit umgeht, denkt das zumindest einer. Hast du manchmal Angst um Erik?
Ja. Ja, jein. Das ist aber ganz weit hinten im Kopf. Ich bin da, Erik ist wie ein Lehrer geworden. Der einen einfach, deswegen lese ich ja seinen Blog, deswegen unterhalte ich mich gerne mit ihm, weil er einfach so ein, der hat einfach den richtigen Blickwinkel aufs Leben, ne? Man sollte nicht zu weit vorausschauen und was könnte passieren und dies und das. Ich bin da absolut so ein Choleriker, was sowas angeht. Also ich bin auch so ein Mensch gewesen oder bin immer noch leicht. Ich denke zu viel nach. Es ist einfach so. Und wenn ich halt seinen Blog lese und dann denke ich mir mal, ja, recht hat er. Wenn ich mir manche Sprüche einfach durchlese, ist sowieso, wie du vorhin schon meintest, so ein Tageskalender, ne? Und ich lese halt seinen Blog. Und dann freue ich mich und dann gehe ich mit einem guten Gefühl raus und ich erzähle halt auch gerne, wenn es jemandem schlecht geht, jetzt weil in der Familie ist irgendwas passiert, was auch was mit Krebs zu tun hat und dies und das. Ich gebe einfach die Geschichte von Erik auch einfach mega gern weiter. Einfach
das
nur ehrt, um...
Das ehrt mich.
Ja, einfach nur um denjenigen auch ein bisschen Mut zuzusprechen, dass nicht alles gleich schlecht ist. Ich meine, ich habe das in meiner Familie auch. Ich mache mir auch sehr oft einen Kopf darüber, wie ist es, was passiert, wenn du jetzt auf einmal auch Krebs hast. Ich meine, ich muss kein Geheimnis draus machen, dass es bei mir sehr viel rumgeht, ne? Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gerne vor 8, 9 Jahren ist mein Opa an Leukämie gestorben und in dem Augenblick hätte ich zum Beispiel gerne jemanden gehabt wie Erik, der mir einfach zeigt, dass es halt passiert. Es gibt Schicksalsschläge, die kann man einfach nicht aufhalten.
Mhm.
Na? Und bei ihm ging es halt auch sehr schnell. Das waren innerhalb von 2 Wochen. Er kam mit Rheuma ins Krankenhaus, zack, hat er Leukämie. Ne? Das war so, wie soll man damit umgehen? Man trauert ewig, weil es einfach schnell geht. Ne? Und der Erik ist halt so... Man kann sich mit ihm unterhalten und ich finde mega gut, dass er halt dagegen ankämpft, mit jedem Mittel eigentlich, was ihm vor die Füße fällt, sage ich mal. Ja? Er befasst sich ja auch viel mit dem Thema und man lernt auch so viel von ihm, wenn man halt immer seinen Blog richtig durchliest, auch die ganzen Themen, er nimmt die auseinander, er zeigt seine Sichtweise, die Sichtweise von Social Media, und von Ärzten und dies und das und jenes. Ich finde es interessant. Man lernt viel dazu. Und das nimmt einen auch ein bisschen Angst, finde ich.
Das sind ganz schön starke und große Worte, Erik, oder?
Ich muss gerade weinen, fast. Ja, auf jeden Fall harter Tobak. So hätte ich Claudi nicht eingeschätzt. Nee.
Hast du jetzt Gänsehaut?
Ich hoffe. Na, ich habe mir gerade eine Banane aufgemacht, ja.
Vielleicht solltest du ein Buch schreiben, Erik.
Ja, ich bin ja schon seit Beginn meiner Diagnose dabei und habe irgendwie schon 5-mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Habe dann immer gedacht, das und das könntest du noch ändern. Dann wieder von ganz vorne angefangen und irgendwie verrennt man sich da. Also Buchschreiben ist, glaube ich, gar nicht so easy als Noob.
Nee, Buchschreiben ist total anstrengend. Also nicht, dass ich mal irgendwie eins geschrieben hätte, aber das ist auch nicht so easy. Aber wenn du Claudi so viel Hilfe gegeben hast und vielen Leuten, die scheinbar deinen Blog lesen, vielleicht nochmal in Stein meißeln, / ein Buch schreiben und damit reich und berühmt werden.
Ich warte schon auf die Vorbestellung.
Ja.
Ich habe schon so viele Vorbestellungen.
Ja, aber also ich meine, also... Nachdem ich ja, man könnte ja das Ganze jetzt kritisch sehen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und ich habe irgendwo immer noch so einen wunden Punkt bei dir gesucht und nicht gefunden. Und jetzt finden wir den starken Punkt im Gegenteil, dass du dir nicht nur selbst helfen konntest, sondern offensichtlich auch zumindest mal einer Person, Claudi, und allen Menschen, denen Claudi nochmal die Geschichte von dir erzählt hat, dass du anderen geholfen hast. Das ist ja auch schon, das ist groß.
Das ist, Das ist auf jeden Fall ein Fußabdruck, den man hinterlässt.
Ja. Auch ohne Buch.
Richtig.
Kann
man stolz drauf sein.
Claudi, dann vielen Dank für den Anruf.
Gerne.
Hast du dir schon mal, also jetzt komme ich wieder mit dem Negativen, sorry, aber hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wie du damit umgehen wirst, was du machen wirst, wenn Gott bewahre, dass es bald passiert und dass es noch lange dauert, wenn es mal dann doch am Ende sein sollte bei Erik und der Krake im Kopf?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen Traum, der hat mich wahnsinnig gemacht, also der verfolgt mich bis heute noch und ich will mich gar nicht damit befassen, weil, wie gesagt, Erik ist halt auch nicht der Mensch, der jetzt sagt, ne?
Mhm.
Ich will einfach mich nicht da hineinversetzen. Wenn es passiert, dann passiert es einfach. Ich konnte auch nicht vorhersehen, was passiert an dem Grab von meinem Opa. Das ist einfach so, man kann es nicht planen. Weil einfach die Emotionen, die kommen raus und wenn sie rauskommen wollen, dann kommen sie einfach, ganz einfach. Man sollte es einfach nicht vergraben. Das ist... Und meine Sichtweise.
Nicht in die Glaskugel gucken und gucken, was könnte sein, sondern einfach geschehen lassen.
Ich hatte einfach einen Traum, dass ich bei ihm am Grab auch stehe und mit ihm rede. Und es war ein gutes Gefühl. Warum man sowas jetzt so träumt, wahrscheinlich, weil es einfach im Hinterkopf einfach abläuft. Es ist einfach so,
deswegen träumt man
ja auch. Genau. Aber es ist, ein Traum ist halt nicht Realität. Man muss ja auch auf dem Boden bleiben. Wenn es passiert, dann hoffe ich, dass man es erfährt, wie auch immer das passieren wird und dass dann einfach die Dinge laufen, ne? Also ich will das gar nicht planen. Sowas plant man nicht. Das passiert einfach.
Es geht auch gar nicht um Planen, aber es könnte ja sein, dass man mal drüber nachgedacht hat, wie man damit umgeht und
ja, aber dann würden wieder Tränen kullern und
okay. Ist ein Punkt.
Nein!
Ja, ist
nein.
Gut. Alles, ich war nur eine Frage.
Claudi, Johannes hat keinen entspannten Abend heute.
Doch, sehr, sehr. Ich hatte einen sehr interessanten, spannenden Abend. Das auf jeden Fall. Claudi, danke für deine Geschichte nochmal.
Gerne.
Und Erik, so langsam kann ich auch sagen, danke für deine Geschichte, weil das war's mit der heutigen Late Line.
Ich danke dir, den ganzen Anrufern. Danke, danke, danke.
Bitte, bitte, bitte.
Übrigens, noch ein kleiner Satz zum Ende.
Ja.
Ich habe mir gerade einen Kumpel geschrieben. Nicht nur sind wir im Universum, das Universum ist in uns und denkt über sich nach. In uns und über uns. Wie auch immer, in sich nach.
War auf jeden Fall gut vorgetragen, Erik.
Ja, ich bin echt der gute Vorleser.
Take Tumor with Humor oder Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist schwer auszusprechen auf Englisch. Eriks Geschichte, wer mehr von Erik und seiner Geschichte erfahren möchte und auch in Zukunft erfahren möchte, der tut das auf seinem Blog rummelschubser.de oder guckt euch zum Beispiel die Dokumentation vom Y-Kollektiv an. Das ist ein YouTube-Channel. Diese Dokumentation findet ihr auf lateline.de im Blog. Ganz ehrlich, danke, dass du so offen warst. Es war ein spannender Abend. Nicht jeder wird damit so umgehen wie du, aber es mal so gehört zu haben, wie du damit umgehst, auch bewegend. Und ich habe mich ein bisschen eingestimmt auf die heutige Sendung mit einem Lied, das ich jetzt spiele. Das hat vom Text null was mit deiner Situation zu tun. Aber ich finde es so unfassbar schön und so ein unfassbar...
Wer mehr vom sympathischen Johannes hören möchte... Sucht die Late Line.
Und hört da jetzt Danger Mouse mit Revenge euch eine schöne Nacht ein.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
Unser Ding.
Und UFM.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.